Alles bla 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 ist das.
Wir müssen mal von eurem hohen Ross runterkommen.
Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er.
Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routiniersichter Ginzel und Neuzugang Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider, Schneider!
Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Begrüßt euch zu Folge 113 am 5. November 2022. Mein Name ist Leon Ginzel und wir sind mal wieder sehr weit voneinander entfernt. Henning ist nämlich über die Außengrenze unseres Landes entwichen und befindet sich in dem größten Nachbarland Deutschlands. Und ist deswegen sage ich Bonsoir nach Paris.
Bonsoir Berlin, bonsoir Leon, bonsoir liebe Doppelspitze-Fans. Ja, ich bin in Paris. Ich bin hier im 19. Arrondissement für alle Paris-Kundigen. Und habe mir jetzt eine Woche lang hier die französische Hauptstadt zu Gemüte geführt. Und morgen geht's zurück nach Berlin.
Okay. Wie ist es in Paris? Ça va? Wie läuft das Leben? Ich habe letztens auch wieder einen Bericht gesehen, dass Paris jetzt völlig... Also es geht mit den Fahrradfahrern und Fahrradfahrerinnen durch die Decke, der ganze Stadtverkehr wird revolutioniert. Ist es wirklich so?
Es ist, ich würde sagen, da ist noch viel Weg zu gehen. Also gerade in Berlin ist man da auch anderes gewohnt, auch von den Radwegen und der Beschaffenheit. Hier ist es doch relativ unübersichtlich, finde ich. Es sind ja doch deutlich mehr Autos als Fahrradfahrer unterwegs und auch teilweise ist der Fahrradstreifen neben der rechten Spur auf der Fahrbahn, manchmal ist aber auch neben der linken quasi so an so einer grünen, also wenn es eine Allee ist, quasi mit so einem Grünstreifen in der Mitte. Und das ist auch nicht so ganz übersichtlich so. Also ich finde es, teilweise muss man da ganz schön kreuzen, die Fahrbahn. Ansonsten, ja, das Wetter war in Ordnung. Ich hatte einen Regentag jetzt die Woche. Ansonsten konnte man hier ganz gut rumlaufen, sich die Stadt angucken. Ich war noch nie so richtig in Paris vorher, deswegen war es für mich eine Premiere. Und es ist sehr, sehr voll, finde ich.
Ja, das ist für Paris, glaube ich, nichts Ungewöhnliches. Also ich habe es auch sehr voll in Erinnerung, gerade so an den Touri-Spots. Und das muss man mögen, glaube ich. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie eine sehr interessante, spezielle Stadt mit tollen Orten und Vierteln und einem gewissen Etwas, was so die ganze Lebensweise und Lebensqualität angeht. Insofern ist das natürlich trotzdem eine super coole Stadt. Bevor du vielleicht noch ein bisschen mehr erzählst, wollen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz nochmal so reinholen, was wir heute vorhaben. Folge 113 ist nämlich wieder eine sehr spezielle, weil wir echt ein gutes Programm für euch zusammengestellt haben. Würde ich jetzt einfach mal schon so sagen. Und dass wir wissen, wie diese Folge so hinrennt. Aber wir haben auf jeden Fall einige tolle Sachen an Land gezogen für diese Folge. Wir haben unter anderem ganz am Ende, für die ganz ungeduldig sind, die können da jetzt schon hinskippen natürlich, ein Interview mit dem stellvertretenden Chefredakteur vom Elf-Freunde-Magazin mit Tim Jürgens geführt. Und zwar geht es da natürlich um die WM in Katar, die ja bald ansteht. Ihr wisst es, man kommt ja auch gerade einfach nirgendwo mehr drumherum. Also es gibt ja mittlerweile 10 Podcasts, es gibt, weiß ich nicht, 15 Themendossiers auf jeder Newsseite. Und das ist auch völlig zu Recht und auch gut so, dass sich damit auseinandergesetzt wird und das Ganze kritisch begleitet wird. Und das tun wir mit diesem Interview nämlich auch. Tim Jürgens gibt nochmal einen Einblick darin, wie die Elf-Freunde-Redaktion auch mit sich gerungen hat, ob man dieses Turnier vielleicht doch boykottieren sollte, wie man das abbildet, wie man das Sonderheft, was jetzt so kurz rausgekommen ist, gestaltet. Denn ja, sie berichten darüber. Er erzählt aber auch, mit welcher Stoßrichtung das Ganze passiert. Er erzählt auch, wie so eine Turnierberichterstattung in der Regel abläuft. Er hat schon mehrere WMs auch als Reporter begleitet, ist jetzt auch wieder eben vor Ort, als einziger übrigens. Und gibt einen Einblick auch darin, wie die FIFA zum Beispiel auch in die Organisation für die Journalisten und Journalisten eingreift. Das fand ich auch ganz interessant. Und ansonsten reden wir natürlich auch über das Sportliche. Das ist so ein bisschen begleitend, auch am Ende des Interviews. Dann vor allen Dingen geht es da ein paar Personalien. Ich sage nur Niklas Füllkrug. Ja, mehr würde ich gar nicht sagen. Wie ich hier gerade einen Live-Ticker einer renommierten Seite nehmen musste, hat der junge Mann schon wieder getroffen heute, denn Bremen spielt gerade parallel, es ist 19.09 Uhr, spielt Bremen parallel gegen Schalke. Aber das Interview ist wirklich sehr, sehr spannend geworden und gibt so einen Einblick in so eine zerrissene Reporter- und Journalistenseele, muss man sagen, aber auch in eine spannende Berichterstattung, die Elf-Freunde, die das Elf-Freunde-Magazin da gerade auch auf die Beine gestellt hat. Das Sondermagazin kann ich nur empfehlen zur WM. Hat ein tolles Cover. Auch das spielt eine Rolle im Interview. Also ganz am Ende dieser Folge folgt das. Oder ihr könnt jetzt schon hinskippen, wenn ihr natürlich wollt, und dann den Rest danach hören. Das schon mal als Ankündigung. Was haben wir noch geplant, Henning? Kurzer Blick auf unser Thementableau hier heute.
Ja, wir werden natürlich auch auf die Bundesliga gucken. Das Sportliche. Gab dann ein spannendes Freitagabendspiel. Unsere Hertha hat gespielt, heute gerade eben. Leider mit einem nicht so wünschenswerten Ergebnis, aber trotzdem ganz guten Spiel, fand ich, gegen die SC Bayern München. Bei der Hertha werden wir auch so ein bisschen genauer hingucken. Gibt es eine spannende Doku zurzeit, die gerade rausgekommen ist. Und da werden wir auch ein bisschen auf die finanzielle Seite, wie so oft, gucken. Ich meine, die Hertha und die Finanzen ist ja doch ein Dauerbrenner-Thema bei uns auch. Und auch auf die anderen Spiele natürlich. Des 13. Spieltags, nehme ich an. Ne? Das muss ja noch passen mit den mit der 113.
Noch Folge.
Das ist ja noch synchron, ja.
Ja, noch passt es, denn es folgt ja jetzt eine englische Woche auch, wo jetzt alles ein bisschen wieder enger getaktet wird. Und genau, wir schauen auf den restlichen Spieltag. Wir gratulieren einem Geburtstagskind. Das wird heute auch noch passieren. Und wir haben so eine kleine juristische Komponente heute auch wieder. Denn wir haben einen aktuellen Stand zu diesem, ihr erinnert euch an den Polizeieinsatz Hamburg-Derby, ist jetzt mittlerweile 2 Wochen zurück, liegt das Ganze. Und wir haben nochmal nachgefragt bei den Behörden vor Ort, sag mal, wie ist denn das eigentlich der Stand der Dinge? Also wird er jetzt eigentlich gegen den Polizisten dort ermittelt und wie läuft das Ganze ab? Und haben auch in dem Zusammenhang mit einem Fananwalt gesprochen, der sehr oft Fußballfans vertritt, die Opfer von Gewalt von Seiten der Polizei geworden sind. Das habt ihr auch in der Folge. Und wir schauen auch in den Iran, Henning, da gibt es nämlich einen Ex-Hertaner, der gerade wegen seiner Unterstützung der Protestbewegung in die Bedrohung gerät. Ali Dai.
Auf jeden Fall, da werden wir drauf schauen, wie der Fußball da auch dazu beiträgt, die Proteste und die Protestbewegung auch in den Medien zu halten, da dem auch eine Stimme zu geben, nämlich in Person von Ali Dai, aber auch in anderen Formen, wenn wir das Spiel darüber reden, was da im Fußball so auch passiert im Iran.
Ja. Denn der hat auch einen Bezug, klar, über Ali Dai, aber auch in anderer Konstellation zu den ganzen Geschehnissen da vor Ort. Und dann blicken wir natürlich auch kurz auf die Ligen. Es gibt gerade ein Spitzenspiel in Italien, das parallel läuft. Wir schauen ein bisschen nach England. Also ist einiges geboten. Deswegen lass uns gar nicht mehr so lange noch hier die Themen vorab besprechen, sondern lass uns lieber reingehen und in den Bundesligaspieltag starten. Ich habe gerade eben übrigens nochmal geguckt, es ist jetzt mittlerweile, das Hamburg-Derby ist nicht nur 2 Wochen zurück, sondern es sind 3 Wochen mittlerweile, Hamburg-Derby. Mhm. Also seit 3 Wochen, werden wir gleich mal sehen, was da so passiert ist. Also, wollen wir kurz vielleicht mit dem frischesten Ergebnis anfangen. Hertha verliert zu Hause 2-3 gegen den Rekordmeister aus München. Ist immer so ein Spiel im Kalender, 2 Spiele, ja, sind es ja ein Rückspiel, wo man eigentlich schon, also da habe ich eigentlich selten Bock drauf, muss ich sagen. Das ist irgendwie,
das stimmt. Ich meine, die Hertha hatte so eine Phase, so ein paar Jahre, wo es gegen die Bayern ganz gut lief, wo man immer da irgendwie einen Punkt in München geholt hat oder auch mal gewonnen im Olympiastadion, ist aber auch schon eine ganze Weile her.
Ja.
In den letzten Jahren ist man da eher unter die Räder gekommen und das sah wenig Vorfreude, ja. Und ich meine, ich habe es geguckt jetzt gerade eben in Paris und also klar, die erste Halbzeit, da stand es dann nach, ich glaube, 12 Minuten 0-1.
Mhm.
Da war einfach Abwehrfehler, Ball rüber, Musiala macht's auch super. Also es sieht natürlich immer sehr leicht aus, wenn da quasi eine Überzahlsituation dann auf der Seite passiert, aber die Ballannahme war schon sehr gut und dann halt irgendwie kalt ins lange Eck versenkt. Dann folgt das zweite und das Ärgerliche, was mich wirklich geärgert hat, war das dritte, weil das war einfach so ein Ping-Pong-Ding und Choupo-Moting grätscht da in den Ball, grätscht eigentlich dran vorbei und mit dem hinteren Bein erwischt er ihn dann noch und dann geht er da irgendwie rein. Also das fand ich geärgert, das ging auch zu schnell nach dem 2-0 und dann kam noch das 3-1, aber so ein 2-1 zur Pause wäre jetzt ein bisschen motivierender gewesen.
Mhm. Ja, also ich habe das Ganze tatsächlich so ein bisschen nur per Dive-Ticker verfolgt und den Rest mir am Ende noch angehört im Radio. Und als es dann plötzlich 3-2 stand, ich glaube, ich hätte bei 0-1 mal reingeschaut, dann bin ich irgendwie ein bisschen beim Markt gebummelt und dann habe ich nochmal später reingeschaut und es stand plötzlich 2-3. Ich so, hä, was ist da denn passiert? Alter, okay, gut. Und dann denkt man schon so, ah, vielleicht geht da doch noch was, vielleicht geht da doch noch was. Ich hatte kurz überlegt, irgendwie noch was in einer Kneipe mir anzugucken, aber dann gab es hier nur so verräucherte Kneipe. Ich dachte, nee, habe ich jetzt irgendwie auch keinen Bock drauf. Ah, jetzt irgendwie in so eine absolute Rauchkneipe reinzugehen, habe ich irgendwie keine Lust drauf. Und dann, ja, habe ich das irgendwie mir im Radio angehört, den Rest. Und dann ist ja auch gar nichts mehr passiert im Endeffekt. Aber ja,
das ist das. Ja. 2-3 war ja schon vor der Pause. Ja, ja. Sehe ich auch gerade. Genau, der Elfmeter von Davy Selke. Genau, und dann der zweite, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Wenn man zur Pause steht, 2-3. Und wenn es am Ende 2-3 ausgeht, das fühlt sich einfach so an, als hätte man eine Spur zu wenig dann auch in die Offensive gegeben. Ein bisschen zu wenig riskiert vielleicht auch. Dann verliert man lieber vielleicht 2-4, als dann mit 2-3 nach Hause zu gehen. Das sieht so aus, als hätte man da das, quasi den Rückstand verwaltet. In dem Sinne, ich meine, die Bayern sind auch immer gefährlich und es hat auch immer mal gewackelt nochmal hinten. Aber ja, irgendwie, es waren noch kleine Chancen da, aber so der richtige Punch dann aus 3-3 hat dann noch ein bisschen gefehlt, leider. Ich meine, 2-3 ist irgendwie ein okayes Ergebnis. Aber natürlich liegt das auch daran, dass man da irgendwie mit 0-5 rechnet, dann ist 2-3 halt in Ordnung. So.
Ja,
aber
das ist,
so kann
das
man
ist,
sich ja, auch ja. nicht wirklich rangehen.
Nee, das ist halt auch gerade das Toxische in einer Gesamtsituation, weil es ja auch nach dem Bremen-Spiel so war. Ne? Also wir können halt uns nach wie vor nichts davon kaufen und es bleibt halt so. So, und ich glaube, so langsam ist das auch gar nicht mehr so eine Floskel. Also muss man echt aufpassen, dass man das nicht zu so einer Dauerfloskel werden lässt. Weil ich meine, ein Blick auf die Tabelle, der spricht halt Bände. Wenn jetzt Leverkusen morgen gewinnt, sind wir auf 15.
Ja.
Und ich meine, wir haben Glück, dass Bremen gerade gegen Schalke quasi führt, in Anführungszeichen Glück. Also das kannst du eigentlich sollte uns das egal sein, aber muss man ja schon was drauf gucken, dass Schalke da weiter unten bleibt, damit die da wenigstens irgendwie safe weg sind so und Bochum auch. Und das könnte auch diese Saison tatsächlich unser Vorteil sein, dass wir trotz dieser Ergebnisse es nicht ganz unten reinrutschen aktuell. Auch gut, dass Gladbach gestern gegen Stuttgart gewonnen hat, da kommen wir vielleicht auch noch kurz drauf. So, aber genau, es bleibt halt wahrscheinlich wieder bis zum Ende irgendwie, wenn wir nicht mal zwischendurch so einen kleinen Lauf haben und nach der WM werden die Karten auch wieder neu gemischt, aber ja, es ist ja nach wie vor wirklich knipsig und übrigens war nur eine kurze Statistikgeschichte, weil du meintest, wir hatten mal eine gute Phase gegen die Bayern, ich habe das auch mal mir kurz angeguckt, es gab ja es gab so zwei, ich sag mal, naja gut, also es gab immer so kurze, gute Serien, die aber meistens nur aus zwei Siegen hintereinander bestanden. Ich glaube, eine Serie endet, also 1977 haben wir mal Pokal-Viertelfinale gegen die Bayern gewonnen, lustigerweise.
Aha,
haben dann in der Liga gewonnen, auswärts in München und dann auch danach das Heimspiel gewonnen. Das war das und dann haben wir sogar 1, 2, 3, 4 unentschiedene Folge danach gemacht. Also da waren wir quasi 1, 2, 3, 7 Spiele in Folge ungeschlagen gegen die Bayern.
Das mit Ede Bär wahrscheinlich noch.
Die längste Serie überhaupt. Ja, also so ja, Ende 70er, Anfang 80er so. Und dann gab es auch mal, aber auch so ein 7-3 zum Beispiel, sehe ich hier von den Bayern. Also ja, es war auch schon mal sehr düster. Ich kann mich noch erinnern, es gab so einen Sieg 2-0 unter Pal Dardai und dieses Voronin, das die beiden Buden gemacht hat, wir 2-1 gegen die Bayern gewonnen haben. Damals ja noch mit Klinsy, glaube ich.
Ja.
Also das war dieses Jahr, auch wo wir fast noch, also wo wir nie in einer Meisterschaft geschnuppert haben.
Gerüttelt, ja.
Ja.
Naja. Leider nicht fest genug. Ja. Am Meisterschaftsbaum gerüttelt.
Ja. Also Hertha, es fehlt irgendwie nach wie vor. Ja, was fehlt? Ich weiß nicht. Goalgetter kann man, ja, war heute ja vielleicht auch gar nicht so das Thema. Wahrscheinlich die Konzentration hinten dann auch. Doch, ich meine, das ist halt immer, wenn du kannst halt Spiele, gewinnst du nur, wenn du hinten eine Null stehen hast, meistens. Ne?
Ja, ja.
Oder du machst halt einen mehr, aber besser ist es, wenn du gar keinen kassierst. Dann hast du nämlich schon mal bessere Chancen, mit einem Tor nur zu gewinnen. So.
Und es war halt super, ja, super wuselig in der Verteidigung, gerade in der ersten Hälfte. So das 2-0, das 3-0. Ich meine, das Einzige passiert auch durch einen Fehler im Spielaufbau im Prinzip. Das kann passieren. Aber danach war es so, die Bayern haben einfach 4-5 Mal die Chance gehabt, den Ball da reinzubringen wieder, weil man ihn einfach nicht sauber rausgeklärt hat. Und das ist dann einfach eine Sache, wo so eine Verteidigung, ja, wo es grundsätzlich wird, finde ich, weil egal, welche Mannschaft da kommt, wenn du die Chance hattest, an den Ball zu kommen, der Verteidigung, musst du ihn einfach so rausklären, dass es nicht wieder einen zweiten, dritten und noch einen vierten Ball für die Bayern gibt. Mhm. Und das fand ich, also Ich meine, das 2-0, das 3-0 kam einfach, beide Tore kamen ja, ein bisschen ungeschickt daher in der Verteidigung und beide kamen auch zu schnell aufeinander. Und das war so ein bisschen der Neckbreaker. Ich meine, es blieb immer noch spannend bis zum Ende, weil die beiden es auch nicht zugemacht haben, trotz Chancen. Aber ja, trotzdem. Ja, die Defensive war ein bisschen neben der Spur heute, fand ich.
Okay, ja, gut. Dann muss man da vielleicht auch mal ansetzen, denn zum nächsten Spiel, das ja gar nicht mehr weit ist. Ich wollte nur eine Sache noch kurz ergänzen. Ich glaube, das war. Ach so, ja. Der nächste Spiel ist ja übrigens gegen Stuttgart, ne? Das ist jetzt ja
Ja.
quasi Primetime, Dienstagabend. Das könnte vielleicht eins der wichtigsten Spiele der jüngeren Vereinshistorie mal wieder sein.
Ja, wirklich. Es war ja letzte Saison am Ende dann auch gegen Stuttgart eins der Endspiele.
Ja.
Haben wir damals gewonnen.
Allerdings in Berlin.
Alles in Berlin und gereicht hat es trotzdem nicht. Also zumindest nicht, um die Relegation zu verhindern.
Ja.
Aber well, das sind vergangene Themen.
Ja. Mal sehen. Also das ist jetzt natürlich super wichtiges Spiel und Stuttgart hat auch verloren. Da können wir vielleicht ganz kurz drauf eingehen, bevor wir dann zur Vereinshistorie von Hertha kommen. Aber nur ganz kurz, gestern Abend gewinnt Gladbach gegen Stuttgart 3-1, super wichtig. Gladbach kein Riesenspiel gemacht, muss man sagen. Ich habe es mit Kevin Schulte, dem der ehemaligen Doppelspitze hier zusammengeschaut, in der Magnetbar in Mitte. Und deswegen kann es auch sein, dass ich tendenziell auf dem rechten Ohr nicht mehr so gut höre für die nächsten Tage. Weil bei allen drei Gladbach-Toren ist der junge Mann brüllend aufgesprungen und hat den halben Laden zusammengeschrien. Und ich meine, können wir froh sein, dass der obligatorische Stift, den er sonst immer in den Fingern hatte, in der Redaktion zum Beispiel nicht da war, sonst wären da wahrscheinlich so ein paar Menschen noch verletzt worden. Es gab ja auch so ein paar knifflige Szenen, so ein Videobeweis zum Beispiel, auch da gab es lautstarke Proteste. Also wie gesagt, es kann sein, dass ich auf rechten Ohr nicht mehr so gut höre. Das muss ich nochmal testen lassen vielleicht. Ja, es war wild, sagen wir mal so. Das ist ja auch eine Gladbach-Kneipe, das heißt, die meisten, es gab auch mal Stuttgarter, muss man sagen, eine Stuttgarterin, und die meisten Gladbacher und Gladbacherinnen dort waren sehr emotional durchaus, aber Kevin stach da noch raus akustisch, das kann man schon durchaus sagen.
Er
Ja.
3:1 gewinnt Borussia Mönchengladbach gegen Stuttgart und ging er früh los mit Hofmann und auch ein später Treffer noch. Ich sehe das gerade, ich habe es nicht geguckt. 93 ist der eingewechselt, Patrick Hermann, und 94 das Tor. Was war da los?
Ja, also kurz zum Spielverlauf. Also Gladbach ist super gut rausgekommen, macht super schnell das 1-0, dann legen sie auch das 2-0 nach, auch super gut gespielt, aber trotzdem, und das ist so, habe ich mir sagen lassen hier aus der Gladbach-Ecke, ist wohl auch gerade signifikant für das Spiel, sie kriegen halt keine Kontrolle rein. Ne? Obwohl sie 2-0 führen gegen Stuttgart, die ja wirklich auch gegen Abstieg kämpfen, und Gladbach hat einen anderen Anspruch, schaffen sie es nicht, den Laden da dicht zu machen und so eine Stabilität und so eine Sicherheit reinzubringen ins Spiel, dass man denkt, ja, das schaukeln jetzt locker nach Hause. Stuttgart war die ganze Zeit gefährlich, macht dann durch Thiago Thomas den Anschluss und dann ist Gladbach echt auch nach der Pause jetzt nicht irgendwie so ja, rausgekommen und gesagt, okay, wir sind hier Heimteam und wir machen jetzt das 3-1, sondern es war sehr zerfahrenes Spiel insgesamt sowieso. Und dann war eher Stuttgart noch in der Position mit ein, zwei Chancen, mit einer richtig guten Chance, wo Sippel auf der Linie rettet, da das 2-2 sogar noch zu machen. Und dann, wie es immer so ist in solchen Spielen, Kontersituation in der Nachspielzeit, Patrick Herrmann gerade erst eingewechselt, macht da das 3-1, fiel und jubelt. Und da ist dann, also da habe ich wahrscheinlich wirklich so ein, 2% von meiner Hörfähigkeit dann verloren. Ja, also das war der Spielverlauf. Deswegen Gladbach Lucky Sieg, muss man schon irgendwie sagen. Aber ich meine, es ist Lucky. Aber es war ein schmutziger, dreckiger Sieg. Den brauchst du aber auch mal. Und gut für uns. Ne? Nehmen wir gerne mit, weil wir jetzt gegen Stuttgart brauchen wir jetzt die 3 Punkte, und damit wir die da unten hinter uns weiterhin lassen. Und ja. Also, ich hatte ja die Vereinshistorie angesprochen. Lass uns da vielleicht auch kurz nochmal drauf schauen. Das ist wirklich ein Sendetipp von mir. Sagt man dann, ein Sehtipp? Sagt man das so? Ich weiß es gar nicht. Ein Doku-Tipp. Ein Doku-Tipp.
Ja.
Und zwar hat der RBB eine Hertha-Doku gemacht, jetzt anlässlich des Vereinsjubiläums auch wahrscheinlich. Und die kann man sich anschauen in der Mediathek. Hat einen etwas bescheuerten Namen. Ich glaube, Ha-Ho-He hat der BSC oder irgendwie so. Aber das, was ich ganz spannend fand, sie haben wirklich nochmal so ganz gut historisch aufgearbeitet, wo Hertha herkommt, wie der Verein sozusagen auch ganz früher da die Meistertitel geholt hat und so, ja, aber dann auch sozusagen nach dem Krieg und auch vor allen Dingen nach der Wende da auch so ein Identitätsverlust einfach stattgefunden hat, oder nee, nicht nach der Wende, nach dem Mauerbau, sondern ein Identitätsverlust irgendwie stattgefunden hat, weil ja auch der alte Platz an der Plumpe dann zum Beispiel irgendwie nicht mehr war. Dann gab es den Umzug ins Olympiastadion. Dann konnten einige Fans, die im Osten der Stadt waren, nicht drüber kommen zu den Spielen, die aber Hertha-Fans waren. Das fand ich auch total interessant. Also diese ganze Teilung von Berlin und auch, dass sozusagen bei den Auswärtsspielen durch den Transitverkehr immer aufgehalten wurdest und auch nicht so super easy zu den Auswärtsspielen gekommen bist als Fan, hat diesem Verein echt krass geschadet und hat einfach dafür gesorgt, dass sie sich nie so ein riesen Fanlager in ganz Deutschland auch irgendwie aufbauen konnten. Was ja andere Vereine einfach gemacht haben, ne? Und auch durch alte Erfolge und so natürlich, Gladbach da die ganzen starken Zeiten und so, aber auch Dortmund und so. Das gab es bei Hertha halt nie so wirklich. Und ja, da allein deswegen ist die Doku sehenswert und auch nochmal, um so ein Gespür zu bekommen für diesen Verein eigentlich. Das fand ich das echt nochmal sehenswert. Die Sprecherin war ein bisschen anstrengend, fand ich, aber sonst ist es eine sehenswerte Doku auf jeden Fall. Die wir natürlich verlinken für euch.
Ich habe noch nicht die Zeit gehabt, reinzugucken, also ich werde mir das auf jeden Fall auch angucken. Vielleicht auf der Zugfahrt morgen, vielleicht nächste Woche. Und ist natürlich spannend, weil man vergisst ja immer, Berlin ist jetzt ja seit 32 Jahren wieder vereinigt und wieder eine Stadt. Und trotzdem hält sich natürlich sowas wie, das sind die Ostvereine, das sind die Westvereine, weil einfach 40 Jahre lang man nicht wirklich bei dem anderen Verein zugucken konnte. Und man vergisst, dass es davor auch mal eine Stadt war, so dass es natürlich nicht selbstverständlich ist, dass Herthas Trainingsplatz in West-Berlin liegt, sondern dass eben auch Fans und bestimmte Infrastruktur auch quasi im neu geschaffenen Ostteil da liegen können. Und das ist wirklich ein spannender Einblick. Ich freue mich da sehr drauf.
Ja, also teilweise werden da auch so Szenen so nachgespielt, das ist immer so ein bisschen so ein weird, aber es sind sehr viele historische Schnipsel auch dabei, aus der großen Champions-League-Zeit auch. Und auch zum Beispiel, wo die Hertha gegründet wurde, auf dem Arkona-Platz im Prenzlauer Berg. Und die Plumpe, das war ja Gesundbrunnen und so weiter. Das gibt es jetzt nicht mehr, das Stadion, weil die dann abgerissen wurde und da jetzt Häuser stehen und so weiter. Aber das ist halt der Gründungsmythos der Hertha. Da starten ja manchmal auch die Fan-Märsche, wie es ja so bescheuert heißt. Ich finde, der Marsch ist hier immer ein schwieriges Wort, aber sagen wir mal, der Fan-Treffpunkt vor manchen Spielen ist dort und dann gehen die davon da los und so. Das hat ja alles einen Grund. Aber das ist ja auch super weit entfernt, zum Beispiel von Westend. Also das ist ja auch so weird, dass die im Olympiastadion spielen, immer da zur Miete da sind. Ne? Das ist ja nicht das eigene Stadion, wie zum Beispiel in Köpenick oder so. Auch das ja immer noch nach wie vor ein Grund. Also man erkennt da viele Konfliktlinien, die nach wie vor da sind und jetzt vielleicht mit Kai Bernstein so ein bisschen wieder, also dass der Verein so ein bisschen wieder jemanden hat, der da mal wirklich auch für steht, so wie Spieler für den Verein standen, wie Zecke, wie Axel Kruse und so. Also das gibt ja einige Identifikationspersonen, ja, Pal Dardai ist ja irgendwie auch einer, aber du hast halt nicht so viele und ja, spannend, also da allein deswegen irgendwie sehenswert und cool.
Ja. Werde ich mir anschauen. Da draußen bestimmt auch viele an den Empfangsgeräten.
Ja.
Dann ist es ja gerade auch so eine Phase, wo sich fragt, wohin geht dieser Verein? Das sind immer Zeitpunkte, wo es sich auch lohnt, mal zu gucken, wo kommt der Verein eigentlich her.
Total.
Und ja.
Zumal der Blick ja auch auf den Finanzbericht, da können wir ganz kurz noch drauf blicken, aber ist ja ultra düster, extrem hohe Personalausgaben, wieder Rekordverlust. Und das Polster, was man sich da aufgebaut hat finanziell, auch durch den Einstieg von Windhorst, ist halt fast aufgebraucht. Also das ist auch schwierig, dass umso wichtiger, den sportlichen Erfolg wiederherzustellen, da müssen TV-Gelder wieder zu kassieren und so, ne?
Auf jeden Fall, ja. Das hängt ja immer alles miteinander zusammen und ist dann so eine Abwärtsspirale auch, wenn sportlich nicht läuft und das schlägt sich immer auf die Finanzen nieder und schlechte Finanzen sprechen dann auch nicht unbedingt für wachsenden sportlichen Erfolg, weil es ja doch auch an Geld hängt, auch wenn das Geld ja bekanntlich keine Tore schließt.
Ja, aber das ist ja wirklich auch nach wie vor so ein wieder Mechanismus, ne? Das ist eigentlich total bescheuert. Warum ist es so, ne? Da haben wir auch schon oft drüber geredet, über so Reformansätze, dass TV-Gelder anders verteilt werden, nämlich dass den Verein zugutekommt, die vielleicht nicht so viel haben, um das wieder auszugleichen, weil sonst die Gap immer größer wird. Das sieht jetzt ja auch bei Frankfurt, die jetzt auch wieder gewonnen haben am Spieltag in Augsburg und in der Champions League jetzt weitergekommen sind. Das ist für die unfassbar wichtig auch wieder. Und dadurch bekommen sie nochmal mehr Geld, was sie eh schon durch den Europa-League-Sieg letzte Saison kassiert haben. Dadurch können sie sich so Spieler wie Kolomor nie leisten und so weiter. Also auch qualitativ wieder zulegen, auch wenn sie Verluste hatten mit Kostic. Aber sie können es halt viel besser auffangen als zum Beispiel Hertha, als Gladbach oder so auch. Ja? Also das ist halt das Ding. Wenn du einmal da drin bist in diesem Flow, ne, in diesem Cashflow, dann profitierst du natürlich immer weiter und immer weiter und die Lücke wird immer größer. Also es ist halt wie in der Gesellschaft ja auch. Und das ist im Fußball ja nichts anderes. Und das, diesen Mechanismus mal aufzubrechen, das ist, glaube ich, auch, wird auch über kurz oder lang wichtig und nötig sein wahrscheinlich, weil sonst hast du immer weiter aufeinanderklaffende Welten auch. Also, ja.
Auf jeden Fall. Es gibt ja in den US-Ligen gibt es ja das Drafting-System, wo einfach die quasi schlechtesten Vereine der Vorsaison den besten, mutmaßlich besten neuen Jugendspieler da wählen dürfen. Und dadurch kommt natürlich viel mehr Bewegung rein, weil dann die von der aus der College-Liga nachrückenden Spieler da quasi nicht eben automatisch zu den besten Vereinen gehen, die am meisten Geld bieten, sondern eben ganz anders verteilt werden. Und deswegen hat man es ja auch in den Ligen selten, dass so ein Team da irgendwie zehnmal in Folge Deutscher oder zehnmal in Folge um den Titel gewinnt, so wie der FC Bayern in den letzten 10 Jahren. Sowas passiert da einfach nicht. Ich meine, es gibt immer wieder Serien so, aber nicht in der Form.
Ja. Vielleicht würde man dann auch als Hertha sich einen Moukoko sichern können von Dortmund, wenn er dann auf den Rafting-Markt kommt oder so. Auf jeden Fall ja ein vielversprechendes Talent, das jetzt auch am Wochenende wieder getroffen hat. Heute, ja, erst ganz frisch noch.
Vorhin
noch quasi. Ein Doppelpacker da geschnürt gegen Bochum. Und ist damit ja auch, ich meine, Werner ist verletzt jetzt. Das heißt, die Stürmerauswahl für Hansi wird nochmal neu sortiert und Moukoko ist ja auch ein Kandidat.
Auf jeden Fall. Ist ja in der deutschen U21 unterwegs und warum nicht, ne? Also ich meine, so einen richtigen Neuner ist ja in Deutschland im Nationalteam immer ein Thema. Und den hat auf jeden Fall vielleicht, haben wir nicht so viel auch auf dem Schirm. Dann kommt nur eine Überraschung. Ich meine, Füllkrug war auch eine Überraschung. Kann nochmal einen reinwerfen vorne, wo vielleicht nicht die Laufmuster, die Laufwege so drin sind. In der Datenbank oder so? Man weiß es nicht.
Ja, er ist ja keine große Überraschung, weil er schon auf dem Zettel ist. Mhm. Aber auf jeden Fall wäre er, glaube ich, im Vergleich zu Füllkrug vielleicht einfach weniger erfahren natürlich. Dementsprechend hat er noch ein paar Turniere vor sich und muss jetzt nicht unbedingt jetzt schon nominiert werden, so aus seiner Sicht vielleicht auch. Aber würde sich mit Sicherheit freuen wahrscheinlich. Vielleicht nimmt er auch beide mit. Aber ich denke, Füllkrug hat gerade so ein bisschen allein aufgrund seiner Erfahrung die Nase vorne. Und ja, mal sehen, wen haben sie dann nominiert am Ende des Tages. Aber auf jeden Fall, ja, Moukoko führt Dortmund da zum 13-0 Sieg. Und es gab ja letzte Woche da stark umstrittene Szenen. Das war ja sozusagen, nachdem wir aufgenommen haben aus Bremen, Dortmund spielte ja gegen Frankfurt. Und da gab es einen Foul von Adeyemi gegen einen Frankfurter im Strafraum, das vom Schiedsrichter auf dem Platz nicht geahndet wurde, aber der VAR hat auch nicht eingegriffen, was kein Mensch verstanden hat, weil es einfach ein offensichtliches Foul war und Elfmeter für Frankfurt wäre es gewesen. Und mal abgesehen davon, dass Adeyemi erst gesagt hat, auch nach dem Spiel, ich habe doch gar nichts gemacht, dann sich selber korrigiert hat, nachdem er die Bilder auch nochmal gesehen hat und einen riesen Shitstorm auch bekommen hat, hat er gesagt, Leute, okay, stimmt, ich lag falsch, ich habe einen Foul gemacht. Kann sich Frankfurt auch nichts von kaufen, aber auf jeden Fall hätte der VAR eingreifen müssen und es gibt riesige Probleme nach wie vor in dieser Saison mit dem VAR. Auch beim Gladbach-Spiel gab es auch wieder so einen überflüssigen Einsatz und man fragt sich einfach, das kann so nicht weitergehen, das wissen auch die Schiedsrichter selber. Und es gibt da jetzt Pläne, du hast gerade eben lustigerweise auch schon die USA erwähnt, es gibt jetzt Pläne, das wie im American Football zu machen, zumindest Gedankenspiele, dass die Trainer eine begrenzte Anzahl von Checks sozusagen haben, wo sie den VAR bemühen können, in dem Sinne Karte oder so auf den Schiedsrichtertisch werfen und sagen, hier, die Szene möchte ich bitte nochmal mir anschauen lassen. Und ja, das ist jetzt zum Beispiel ein Gedankenspiel, um das ein bisschen irgendwie gezielter einsetzen zu können.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, aus den US-Ligen kann man da einiges übernehmen. Und ich meine, gerade was den Videoschiedsrichter angeht, den Videobeweis, haben die einfach viel mehr Erfahrung, weil es einfach seit vielen Jahren da gang und gäbe ist, sich Szenen nochmal anzugucken. Da gibt es diese Flaggen, die man wirft beim Football. Und dann wird eben die Szene nochmal gecheckt. Und das ist halt eine Möglichkeit, weil es wird ja immer auf den Schiedsrichter losgegangen, in Anführungsstrichen. Die Spieler ringen sich drumherum, machen irgendwie diese Geste ans Ohr oder die Bildschirmgeste, fordern da den Videobeweis. Und das wäre einfach viel geordneter, wenn die Trainer das auch fordern könnten. Ist natürlich die Frage, ob man es dann so als Verbrauchsgegenstand macht, dass man quasi sagt, jeder hat 3 Stück pro Halbzeit. Dann muss man gucken, setze ich die jetzt ein? Und wenn die aufgebraucht sind, herrscht dann wieder Ungerechtigkeit quasi. Oder macht man es wie beim Tennis, wo ja quasi so das Hawkeye angefragt werden kann vom Spieler. Und wenn er richtig liegt, behält er die Challenge. Und wenn er falsch liegt, ist die Challenge eben weg. Da muss man gucken, wie sicher bin ich mir, gehe ich das Risiko ein. Also da gibt es ja verschiedene Konzepte aus verschiedenen Sportarten. Und da denke ich, ja, ich denke, es bedarf da zu reformieren. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten. Also da wird einiges auf uns zukommen noch, denke ich.
Ja, ich glaube auch. Sie werden sich da hinsetzen, wahrscheinlich auch über die WM vielleicht sogar, oder ja, das wäre ein guter Zeitpunkt eigentlich. Na wohl, da sind ja auch einige im Einsatz. Vielleicht irgendwie danach oder so, oder ja, es gibt ja keine richtige Winterpause. Das würde man ja, da könnte man ja durchschnaufen, aber gibt's nicht so wirklich. So ein bisschen schon, aber jetzt auch nicht so, dass man da eigentlich also, Zeit hätte oder so.
Im Januar ist ja.
Ja.
Spielfrei. Ja, ein paar Wochen sind's.
Ja, vielleicht da, vielleicht. Ja, auf jeden Fall, genau, müssen sie daran und werden da auch ran, denke ich. Also, ja. Kurzer Blick auf die restlichen Ergebnisse, dann gehen wir eine kurze Pause. Frankfurt hatten wir schon erwähnt, gewinnen in Augsburg 2-1 und bleiben da oben stabil dabei. Sind, glaube ich, eh gerade mit den Köpfen eher in der Champions League, weil da sind sie jetzt qualifiziert fürs Achtelfinale. Aber auch in der Liga sieht es gut aus. Ich meine, Tuchel nach oben, Platz 5 ist für Frankfurt super.
Ja.
Und dann noch zwei Spieler aus der Kategorie interessiert jetzt nicht so wirklich. Hoffenheim, Leipzig, wo Minzlaff jetzt übrigens, das ist auch so weird, Alter. Das Minzlaff, ja. Hast du das mitgekriegt?
Ja, dass er jetzt da alles die so Dosen, die Dosenkarriere leider da hochschwolpert.
Alles auch merkwürdig. Wo dieser Konzern noch ja gar nicht so eng verbunden ist mit RB. Das ist ja merkwürdig, dass das dann jetzt irgendwie so, denn, hä, das verstehe ich gar nicht. Naja.
Das ist eine ganz zufällige Personalentscheidung.
Ja, ja, total. Naja. Ja, gut, passt da, glaube ich, ganz gut hin auch mit seiner BWL-Ausstrahlung.
Ja.
Ja, steigt auf in die Spitzenetage der Energy-Szene. Und das andere Spiel, Mainz gegen Wolfsburg, endet mit 0-3 sogar. Wolfsburg hat jetzt eine kleine Serie gerade, ne? Habe ich das Gefühl. Die sind ja gerade ganz,
ja. Zweiter Sieg in Folge und 5 Spiele ungeschlagen.
Ja, ich meine nicht, genau, dass es mich interessieren würde, so wirklich, aber es ist schon auffällig, sagen wir mal, dass die sich jetzt stabilisiert haben.
Sogar. Ja, letzte Niederlage war im September gegen Union Berlin in der Liga. Sind sogar 6 Spiele ungeschlagen.
Ja. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus für Niko Kovac. Vielleicht war das ein guter Move, Max Kruse da irgendwie stillzustellen und sich eines Konfliktes zu entledigen.
Kann schon sein. Also Wolfsburg zieht jetzt ja vorbei an der Hertha. War schon vorbei an der Hertha. Die waren ja vor dieser Serie auf jeden Fall hinter der Hertha. Und jetzt sind sie auf Platz 11 da im Tabellenmittelfeld angekommen. Relativ solide.
Das ist halt das, was die auch schon gesagt haben, ne? Dass solche Vereine wie Wolfsburg und wahrscheinlich auch Leverkusen wird perspektivisch da wahrscheinlich auch irgendwann, obwohl die sind echt irgendwie merkwürdig drauf, die Saison. Es könnte schon eine Krisensaison werden für die, wo sie das nicht stimmt. So leicht da rauskommen. Aber natürlich vom Kader her werden die wahrscheinlich da auch an Hertha noch vorbeiziehen. Ja. Und dann hast du halt da wieder die gleiche Konstellation wie letzte Saison, ne? Und das ist halt echt eklig. Also, naja.
Da muss halt gucken, ob sowas wie Vereine wie Augsburg, Köln, Mainz, ob die dann irgendwie noch in der zweiten Saisonhälfte vielleicht unten reinrutschen.
Ja, reden wir genauso wie letzte Saison wieder. Das ist echt, ich habe da keinen Bock drauf. Ey. Das nervt echt hart. Vor allem, wir haben ja das Potenzial eigentlich auf dem Platz auch. Wir können es auch abrufen. Und es klappt irgendwie noch nicht final. Das nervt mich. Ich hoffe, dass irgendwie Stuttgart, das muss jetzt irgendwie auch so eine Art, es muss jetzt wirklich auch so eine Art Brustlöser nochmal wieder werden. Ja. Dass man da irgendwie so ein Grippostat sich reinwirft und dann einfach irgendwie die Brust löst, dadurch keine Ahnung. Obwohl Doping ist ja nicht erlaubt, aber das kann man vielleicht noch, das ist, glaube ich, noch okay, ne?
Ja, müssen wir die Dopinglisten nochmal checken, was da so draufsteht und was nicht. Ja.
Nee, keine Ahnung, aber das ist ein super wichtiges Spiel natürlich jetzt. Und eigentlich haben wir die wichtigen Spiele immer jetzt auch gegen Schalke ja auch gewonnen. Also vielleicht klappt das jetzt gegen Stuttgart auch. Wäre wichtig.
Muss man hoffen.
Ja. Okay, wir gehen eine kurze Pause und ihr bekommt jetzt schon mal einen akustischen Vorgeschmack auf ein kleines Geburtstagskind. Wer könnte das denn so sein? Ja, einen, den wir gar nicht so häufig hier haben, obwohl er wirklich ein großer Fußballintellektueller ist. Mit
das einer stimmt.
Prise Humor. Wer könnte das sein?
Bis gleich.
Bis gleich.
Sehr freut es Sie für Dante, dass er getroffen hat.
Ich sag's ihm, wie es ist. Es ist mir scheißegal. Wenn es der Brauers gemacht hätte oder unser Keeper, würde ich mich genauso für die freuen wie für Dante. Aber ja.
Wie sehr freuen Sie sich?
Ich freue mich sehr. Okay. gut. Mensch, hör auf mit dem Mist.
Ja, da haben wir Hans Meyer gehört. Und das aus gutem Grunde. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Hälfte von Folge 113, Doppelspitze der Fußball-Podcast. Das Original live aus Paris und Berlin in dieser Woche. Denn Hans Meyer ist nicht nur Bundesliga-Trainer Urgestein und Kultfigur, sondern auch Geburtstagskind, Leon. Und zwar gestern hat er Geburtstag, und zwar in runden 80 Jahren ist er geworden.
Ja, vorgestern sogar schon, am 3. Heute ist der 5.
Heute ist der 5.
Oder ist in Paris der 4. vielleicht? Ich weiß nicht. Vielleicht sind die Uhren in Frankreich, laufen ja, ticken ja ein bisschen anders.
Auf jeden Fall.
Tatsächlich schon Fokus, dann alles Gute nachträglich nochmal. Also Hans-Joachim Meyer, 80 Jahre jung, eine Legende im deutschen Fußball-Business, würde ich jetzt mal so sagen. Und das Business ist für ihn eigentlich ein Fremdwort, weil er erlebt natürlich irgendwie Fußball so als Trainer und hat ja seine große Zeit damals auch im Ostdeutschland, in Jena vor allen Dingen. Aber ist dann auch bei Vereinen wie Borussia Mönchengladbach natürlich positiv in Erinnerung geblieben, wo er immer noch heute wirkt. Und natürlich auch bei der Hertha. Er hat uns gerettet damals, 2004 war das, hat er uns vor dem Abstieg gerettet. Und hat damit auch eine Verbundenheit und war immer wieder auch, so hat man den Toni auch gehört, so ein selbstironisch lustiger Typ, aber konnte mit der Presse auch nie so wirklich gut, hatte da nicht so richtig Bock auch mal drauf, aber irgendwie hatte er trotzdem immer so einen Schalk im Nacken, hat ja auch eine Kolumne geschrieben für Elf Freunde, fürs Elf Freunde Magazin und irgendwie ein cooler Typ, der auf jeden Fall ja auch so ein bisschen so für das alte Fußball steht, für den alten Fußball steht, der aber auch irgendwie so in der Moderne angekommen ist mit seiner sein Wirken, ja, dadurch jetzt bei Gladbach auch ist und so. Ich weiß, irgendwie ist es ich mag ihn.
Auf jeden Fall. Man fragt sich, man solche Typen denkt ja auch immer, fehlen die heutzutage. Also gab es früher einfach so ein bisschen mehr Edginess, die heute zu glatt gehobelt.
Edginess? Kannst du das nochmal kurz erklären?
Edginess ist, wenn man gefragt wird, freuen sie sich, dass Dante getroffen hat, man sagt, nö, ist mir scheißegal. Das ist irgendwie Edginess, also das ist Unangepasstheit. Das ist nicht die Antwort geben, die man erwartet und dadurch für einen humoristischen Überraschungsmoment sorgen. Und vielleicht fehlt das heute ein bisschen. Ich weiß nicht, vor kurzem hatte Julian Nagelsmann so eine Szene, wo er sehr einsilbig in der PK vor dem Champions-League-Spiel geantwortet hat. Und dann haben sich, es war ein bisschen Verwunderung, es war aber nicht angesprochen worden, und dann hat er selbst gesagt, ja, also ich bin nicht schlecht drauf, weil ich hier so einseitig antworte, ich will nur der Übersetzerin nicht so viel Arbeit machen. Deswegen hat er da irgendwie gesagt, ja, dann antworte ich in ganz kurzen Hauptsätzen und dann kann die da ihren Job machen, ohne da so viel Stress mit zu haben. Ja. Also irgendwie ist es dann, wenn es unfreundlich wirkt, auch dann immer sehr nett heutzutage, ne?
Okay, ja. mir war das Wort Edginess in dem Zusammenhang nicht so richtig bekannt, aber
ist auch, vielleicht passt nicht zu Hans Meyer, weiß ich nicht, ob Edginess.
Ich glaube auch, da könnte damit nicht so viel anfangen auf jeden Fall. Ich glaube, man muss aber auch immer aufpassen, dass man das nicht so sehr so einen verklärten Blick auf die Geschichte dann hat, weil die Zeiten verändern sich natürlich und es gibt jetzt neue Generation auch von Trainern. Du hast trotzdem noch mit Steffen Baumgart ja auch jemand, der auch mal so unangepasste Sachen sagt und irgendwie auch so ein eigener Typ ist und so. Ich finde, Sandro Schwarz ist auch irgendwie eine Type, nochmal ganz anders. Aber ja, also du hast schon so ein paar, auch Farke bei Gladbach. Also das sind alles auch so Leute, die Fußball leben und auch irgendwie eine Authentizität haben. Und das ist ja so ein bisschen der Hans Meyer. Die Hans-Meyer-Herangehensweise.
Hans-Meyer-Schiene, ja.
Ja.
Das stimmt. Insofern. Wahrscheinlich, also ich meine, zum Kult brauchst du ja auch eben so ein paar Jahrzehnte und wenn die da vergehen, ich meine, Jürgen Klopp wird auch eine Kultfigur sein, Thomas Tuchel wahrscheinlich auch. Dann fragt man sich auch, gibt es das heute noch so in 30 Jahren, würde man sich das auch fragen. Also ich glaube, das ist auch so eine ewige Frage und da muss man auch die Kirche im Dorf lassen, wie Gerhard Schröder sagen würde, der seinen Kultcharakter so ein bisschen eingebüßt hat, ne?
Ja, und ich hatte auch über Jürgen Klopp, bin ich noch nicht sicher, ob der noch so kultig ist, ehrlich gesagt. Also der ist natürlich, hat einen Legendenstatus auch bei Liverpool wahrscheinlich schon erreicht als Trainer, aber irgendwie so sein Kultfaktor, der blättert auch so ein bisschen ab. Nicht jetzt, weil er irgendwie nicht mehr so erfolgreich bei Liverpool ist, aber ich glaube, irgendwann hat sich das auch so erschöpft, diese Art und Weise, weißt du, dieses immer coole, er ist ja sehr oft auch schnell provoziert mittlerweile, lässt sich schnell provozieren, auch in PKs und so. Also ich finde, da ist, kann auch so eine Dünnhäutigkeit und Gereiztheit dann weichen, die dann nicht mehr so sexy ist. Also muss man immer, ist ein schmaler Grat auf jeden Fall. Und Hans Meyer hat es immer geschafft, das so ausgewogen zu halten, auch glaube ich, weil er immer so ein bisschen distanziert mit der Presse umgegangen ist. Und mal abgesehen von dieser Kolumne bei im Freunde-Magazin, war er echt 7 Jahre, 2011 bis 2018, super spannend. Und ist auch noch ein gutes Stichwort übrigens hier, 11 Freunde, ne? Wir haben es vorher schon gesagt. Ende dieser Folge hört ihr noch ein sehr interessantes Interview mit Tim Jürgens, dem stellvertretenden Chefredakteur von 11 Freunde-Magazin. Es geht um die WM in Katar, es geht darum, wie die Redaktion, ja, wie zerrissen die Redaktion auch im Vorfeld dieses Turniers ist, wie sie das Ganze abbilden. Wir blicken kurz in das Sonderheft auch rein zur WM. Und es geht so darum, um wie er dann vor Ort auch arbeiten wird. Und es geht auch um Mario Götze. Auch das kann ich schon mal ankündigen. Es geht auch um Mario Götze. All das in diesem
Unser Interview. WM-Held.
Unser WM-Held. 2014. Jetzt bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Ja, und damit gehen wir auch schon weiter, würde ich sagen, nach diesem Jubiläum. 80 Jahre Hans Meyer. Happy Birthday nochmal.
Auf jeden Fall.
Folgt jetzt so ein kleiner Justizblock, Henning. Das ist so ein bisschen der leider traurigerweise, muss man sagen, der Crime-Block, den wir jetzt hier kurz einschieben müssen.
Wirklich True Crime. True Crime bei der Doppelspitze.
Ja.
Das ist ja, kann ein Podcast nur gut tun, wenn man ein bisschen True Crime drin hat, aber uns wäre es natürlich lieber, wir hätten es nicht als Thema.
Das stimmt, ja.
Denn es geht ums HSV-Derby, ums Hamburg-Derby vor 3 Wochen. Der HSV verliert 3-0 am Millern-Tor. Und wenn das nicht Sensation oder was ist das, wenn Nachricht genug wäre, kam es dann im Umfeld dieses Spiels, vor dem Spiel glaube ich sogar noch, zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Fans und zu Polizeigewalt gegenüber St. Pauli-Fans. Und Leon, da hast du dich nochmal in Kontakt begeben mit den Behörden.
Ja.
Was ist da rausgekommen? Wie ist da der Stand?
Ja, also in Kontakt mit Behörden ist immer fantastisch, auch gerade so in dieser Hinsicht, was so Polizei und solche Sicherheitsorgane in Deutschland angeht. Das ist teilweise sehr zäh, weil man da wenig Antworten bekommt und die sich sehr bedeckt halten, auch in diesem Fall. Ich habe wirklich insgesamt, glaube ich, mittlerweile 10 oder 15 E-Mails losgeschickt und auch einige Telefonate geführt. Und es ist wirklich eine Ping-Pong-Taktik, die da gewählt wird. Also der Ansatz war ja herauszufinden, was ist der Stand der Dinge? Wird da jetzt ermittelt gegen diesen Polizisten? Wenn ja, wie geht das da genau weiter? Was ist da jetzt der konkrete Ablauf? Und wer ermittelt dann da? Also, das habe ich dann irgendwann rausgefunden. Und zwar ist die Hamburger Polizei ist jetzt gar nicht mehr so konkret da der Ansprechpartner, sondern es ist dann an den Innensenat gewandert, weil der dann weil da die Staatsanwaltschaft irgendwie angesiedelt ist, diese interne Ermittlung führt. So, das heißt, da bekommt man, über die Stelle bekommt man Auskunft, wie der Stand der Dinge ist. Da laufen die Ermittlungen, seit mittlerweile 3 Wochen laufen die Ermittlungen, ohne dass da was Konkretes jetzt passiert bisher gegen diesen Polizisten. Ob der noch im Dienst ist, weiß man zum Beispiel jetzt nicht rauszufinden. Weil der ist nämlich kein Angehöriger der Hamburger Polizei, sondern er ist bei der Bundespolizei mit angedockt, bei der sogenannten Beweis- und Feststellungseinheit, die immer bei solchen Großeinsätzen auch eingesetzt wird. Das ist sozusagen der Trupp, der dann da losgeschickt wird, wenn es ernst wird. Das sind die auch mal in so einer richtig harten Panzerung da auflaufen und so. Also die harten Jungs und Mädels bei der Polizei. Da ist der dann mit angedockt. So, aber die Pressestelle dort konnte mir keine Auskunft geben, habe wiederum an die Polizei in Hamburg verwiesen. Die sagt aber, nee, können wir nicht machen, das kann nur die Bundespolizei machen. Die Bundespolizei sagt aber auch nichts. So, das heißt, keiner kann rausfinden aktuell, zumindest so von Seiten der Presse nicht, ob dieser Polizist noch arbeitet. Das können wir euch also nicht beantworten. Was wir euch beantworten können, ist, dieses Verfahren läuft noch. Meine frischeste Antwort datiert von diesem Freitag. Das ist wiederum dann der Innensenat gewesen, die Pressestelle. Die hat mir gesagt, ja, das Verfahren, die Ermittlungen laufen dazu noch. Also es gibt noch kein eingeleitetes Erhebungsverfahren oder sonst was. Nein, es wird immer noch ermittelt, ob da wirklich sozusagen ein strafbares Verhalten vorliegt. Und das ist natürlich eigentlich ein Witz, weil ihr habt die Videos gesehen oder das Video gesehen, wir haben es auch gesehen und wir haben es auch nochmal einem Anwalt gezeigt, nämlich René Lau, der ist renommierter Fananwalt in der Arbeitsgemeinschaft Fananwälte Deutschland mit organisiert. Das ist ein Zusammenschluss von vielen Kanzleien, die sehr erfahren sind im Umgang mit solchen Fällen und auch immer wieder Fußballfans verteidigen. Und ihm haben wir auch das Video nochmal geschickt, er hat es natürlich auch schon gesehen und Wir haben ihn gefragt, ist das wirklich Polizeigewalt? Wie schätzt er diesen Fall ein? Und hier ist seine Antwort.
Also aus meiner Sicht liegt hier eindeutig Polizeigewalt vor. Und Polizeigewalt ist immer dann gegeben, wenn die Verhältnismäßigkeit eines polizeilichen Einsatzes nicht gewahrt ist. Die Polizei hat das Gewaltmonopol nach dem Grundgesetz ohne Wenn und Aber. Aber immer dann, wenn die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt ist und die Schwelle überschritten ist, sind wir bei Polizeigewalt, die meines Erachtens hier vorliegt, weil der Fan, der da am Boden liegt, von zwei Beamten, ich sage es in Anführungszeichen, bearbeitet wird, der Fan sich faktisch nicht wehrt und dort auf den Fan zumindest durch einen Polizeibeamten eingeschlagen wird, was meines Erachtens nicht notwendig war. Und insofern sind wir dabei, dass die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gewahrt ist und demzufolge auch eine Straftat vorliegt, nämlich Körperverletzung im Amt. Und das ist völlig egal, was die Polizei sagt, was vorher passiert ist, weil das, was danach durch die Polizei gegenüber dem Fan passiert ist, ist auf jeden Fall nicht mehr verhältnismäßig.
Also ein eindeutiges Urteil auch von René Lau, der ganz klar sagt, es ist Gewalt. Und dann habe ich mich gefragt, okay, warum macht die Polizei das denn jetzt oder die einzelnen Behörden auch? Warum sind die so mit dieser Verschleierung und Verzögerungstaktik unterwegs? Und das hat René Lau daraufhin geantwortet.
Das ist meiner Meinung nach ein Indiz dafür, dass die intern genau wissen, was los ist, nämlich dass die Straftat vorliegt. Und ich weiß nicht, was man an so einem Video groß ermitteln soll. Also in der Presse konnte ich entnehmen, dass wohl der Polizeibeamte, um den es geht, wohl intern wohl auch schon ermittelt ist. Und das Video selbst ist ja eindeutig. Da weiß ich nicht, warum man da lange ermitteln muss.
Sagt also auch nochmal, es ist einfach eindeutig auch in dem Video zu sehen. Und dann fand ich ganz interessant, man fragt sich ja, okay, wenn dann dieser Polizist, sehr wahrscheinlich ja, wenn das die Beweisaufnahme endlich mal dann stattgefunden hat und alle da gehört wurden bei diesen Ermittlungen, dann gibt es ja höchstwahrscheinlich so eine Art ja Urteil oder wie auch immer gegen diesen Polizisten. Was droht dem dann? Und das ist das, was René Lau daraufhin geantwortet hat. Das fand ich auch sehr interessant. Und es sagt sehr viel aus über unseren Rechtsstaat, zumindest was im Hinblick auf Polizeigewalt.
Naja, nach dem Beamtengesetz allgemein ist es so, dass bei einer Verurteilung von mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe, egal ob mit oder ohne Bewährung, ein Beamter aus dem Dienst entlassen wird. Ja, und das ist es ja meines Erachtens auch genau der Grund, warum viele Polizeibeamte, selbst wenn Straftaten verwirklicht worden sind, nie zu mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt werden. Also wenn sie nicht mehr bekommen als einem Jahr, dann können sie im Dienst bleiben, werden möglicherweise versetzt oder was auch immer, aber verlieren zumindest sich ihre Pensionsansprüche und können im Dienst bleiben.
Ja, Henning, was sagst du dazu? Also es ist ja irgendwie schon, ich sag mal, interessant, wie das so gehandhabt wird. Er spricht ja aus Erfahrung, er sagt ja, dass viele Polizisten, wenn sie dann verurteilt werden oder so, dann unter diese Einjahresstrafe kommen, damit sie noch weiter arbeiten können oder weiter für Beamte bleiben können. Das ist irgendwie alles ein bisschen, ich weiß nicht, gibt kein gutes Gefühl. Auch diese ganze Verschleierungstaktik jetzt auch sozusagen, was die Informationspolitik angeht, finde ich auch krass. Man könnte doch einfach transparent damit umgehen, oder? Ich verstehe es nicht.
Auf jeden Fall. Und ich meine, wir haben ja damals schon darüber gesprochen, als das gerade frisch vorgefallen war. Und da war das große Thema eben diese Transparenz, dass es eben nicht hinter diesem Deckmantel aus Ermittlungen, die nirgendwo hinführen, verschwunden gehen darf. Und das ist eben das allerwichtigste Gut, das jetzt zu retten ist, außer quasi das Gutes der körperlichen Unversehrtheit dieser Fans, die da missachtet wurde. Dass es eben das ist, dass der Graben zwischen Sicherheitskräften und Fans und Fangruppen, gerade in Ultragruppen, nicht noch tiefer werden darf, als er eh schon ist. Und dazu kann man eben nur beitragen, indem man sowas transparent ermittelt und dass es auch nicht 3 Wochen dauert, weil ich meine, man hat das Bildmaterial, besser kann eine Beweislage nicht sein. Und René Lau hat ja auch gesagt, dass anscheinend schon intern irgendwie klar ist, wer das war. Und wenn man dann auch das Bildmaterial hat, muss es irgendwie schneller gehen, dazu eine Entscheidung zu kommen. Und wenn man dann auch so dieses, ich nenne es mal Schlupfloch, im Beamtengesetz hat, dass man halt unter einem Jahr Strafe weiter im Dienst bleiben kann, dann ist das eben, fühlt sich schon so an, als wenn da einfach ja so ein Prozedere abläuft, wo man weiß, das spüren wir jetzt ab, dann können wir nach außen sagen, wir haben was getan, haben ermittelt und da wurde auch ein Schuldiger gefunden und hat auch seine Strafe bekommen und trotzdem ja weiß halt jeder Polizist, ich kann das machen, ohne dass mir was groß was passiert und die Fallhöhe ist einfach extrem niedrig und das ist ein Umstand, der eben diese ganze Problematik weiter antreibt. Und ist die Frage, was muss man da ändern? Muss das Beamtengesetz geändert werden? Wie kann man da mehr Transparenz reinkriegen? Ich finde es ganz schwer.
Ja, um da konstruktiv ranzugehen, wäre ja ein Schritt schon mal erstmal das Ganze transparenter zu gestalten, dass man abbildet, was da gerade jetzt überhaupt passiert, genau bei den Ermittlungen, wie das jetzt gemacht wird und dass man auch das Gefühl bekommt als Außenstehender, auch als Fan, dass da wirklich fair ermittelt wird, ne? Und dass da wirklich auch jetzt nicht irgendwie so Larifari mal, wir gucken mal so alibimäßig und hören nur so ein, zwei Leute, sondern es einfach, ich meine, im Endeffekt müssen die nicht mal welche verhören. Wir sehen es ja auf dem Video, was passiert ist. Also das ist ja der Witz an der Geschichte überhaupt. Und deswegen ist es auch ein Witz, dass es so lange dauert. Und ich finde, da muss einfach auch mal von Seiten der Politik, von Seiten des Innensenators in Hamburg einfach mehr Druck gemacht werden auch. Ich meine, es heißt dann immer so, ja, die müssen jetzt in Ruhe da ermitteln und so. Ja, natürlich, es soll fair ermittelt werden, es soll ein faires Verfahren geben. Ist ja keine Frage, aber das kann halt auch deutlich schneller stattfinden. Und wenn man Interesse daran hat, dass man Vertrauen in die Sicherheitsorgane weiterhin hat hier in Deutschland und da in Hamburg, sollte man das gewährleisten, finde ich. Und dann ist die andere Geschichte, die du angesprochen hast, mit dieser Einjahresgrenze da so, also es ist halt auch ein Witz eigentlich, so muss halt einfach auch mal überarbeitet werden dann. Und ja, es ist, man hat so ein bisschen das Gefühl, man läuft ja so gegen Wände und erreicht nicht so wirklich was, weil es ist ja natürlich auch ein, in Anführungszeichen, kleiner Fall wahrscheinlich, der aber ja eine enorme Strahlkraft bekommen hat durch diese Videoaufnahme. Ich meine, wie oft passiert sowas, wo kein Video gemacht wird? René Laut mir erzählt, die haben jedes Wochenende, jeden Spieltag haben die Leute, die zu denen kommen und solche ähnlichen Geschichten erzählen. So, und das ist halt auch krass. Und das ist jetzt halt gerade einfach mal sichtbar gewesen durch das Video, ne? Und das wird der Polizei wahrscheinlich auch nicht schmecken. Ist natürlich keine gute PR, aber was sie jetzt machen, ist halt auch keine gute PR. Also es ist, ja. Naja, wir bleiben auf jeden Fall dran, werden da in schöner Regelmäßigkeit nachhaken und die da weiter nerven, bis wir da ein Ergebnis haben und halten euch hier dabei auf dem Laufenden.
Auf jeden Fall. Und justizmäßig gab es noch ein anderes großes Thema diese Woche.
Ja.
Nämlich der Kollege Jerome Boateng, der erneut verurteilt wurde und eine etwas reduzierte, aber noch sehr hohe Geldstrafe hinnehmen muss. Und da geht es um häusliche Gewalt. Auch das hatten wir als großes Thema mit dem Interview. Wie hast du das wahrgenommen, Jan?
Ja, es war ja dieser Fall, der schon mal vor Gericht stand, wo es schon mal ein Urteil eigentlich gab und Jerome Boateng hat dieses Urteil, was damals gefällt wurde, ja sozusagen angefochten, wollte nicht verurteilt sein, ist jetzt aber verurteilt, erneut, und es geht da eben um ja Gewalt, die er gegenüber seiner damaligen Frau angewendet hat. Er soll sie mit einem schweren Gegenstand beworfen haben, sie auch gebissen haben und so, also sind wirklich härteste Gewalt ist da im Spiel gewesen. Und all das in Zusammenhang und in Kombination mit dem Auftreten vor Gericht, mit diesem ominösen Sicherheitsdienst, der jetzt ja auch von der Polizei durchsucht wurde an mehreren Orten in Deutschland, dann gab es eben diese Verzögerungstaktik von den Anwälten, dass die da ständig irgendwie die seine Ex-Frau unglaubwürdig erscheinen lassen wollten und irgendwelche Beweise in den Raum führen wollten, die es aber gar nicht, es gab, sie hatten gar keine Beweise, das hat der Richter dann auch festgestellt, sie haben einfach gar keine Beweise. Und ja, er wurde jetzt einfach dann nochmal verurteilt, weil einfach die Beweislage und die Beweislast eindeutig gegen ihn sprach. Und es gab irgendwie dann so einen Spruch, ja, der Anwalt meinte dann von ihm so, ja, in dubio pro reo, also quasi, ne, also im Zweifel dann für den Angeklagten oder so. Und da meinte der Richter so, ja, wir haben aber keine Dubios. Also wir haben aber keine Zweifel, so ist Schuld ist bewiesen. So fand ich auch ziemlich nice. Und damit ist Jerome Boateng jetzt ein verurteilter Gewalttäter. Und die Frage ist ja auch, wie geht so ein Verein wie Olympique Lyon damit um? Ne? Ich meine, der spielt bei denen steht ein Vertrag. Ist halt die Frage, in allen anderen großen Konzernen, stell dir jetzt mal vor, keine Ahnung, eine Führungsperson bei, keine Ahnung, bei der, nehmen wir mal hier einen Berliner Betrieb, BVG oder so, würde so ein Prozess medienwirksam, also wäre sozusagen da und der würde dann wieder da zum Dienst erscheinen jeden Tag, ist unrealistisch, oder? Ich meine, das ist halt irgendwie auch wieder die Parallelwelt Fußball, dass es nur funktioniert.
Auf jeden Fall. Also wir müssen abwarten, ob da Konsequenzen gezogen werden, aber ich meine, die wären schon gezogen, wenn das jetzt der Fall wäre. Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen und das ist halt wirklich diese Parallelwelt und das haben wir ausführlich thematisiert schon und auch da muss ich einfach was tun. Also das muss aus dieser Selbstverständlichkeit, dass da jetzt nichts passiert, einfach rauskommen. Ich denke, da sind wir irgendwie auf einem Weg, dadurch, wie über solche Prozesse und auch Urteile dann geredet und berichtet wird, dass es eben thematisiert wird und dass es immer weniger okay wird, dass da dann keine Konsequenzen folgen, sportlicher oder vertraglicher Natur. Ja. Gleichwohl ist die Frage, wie schnell erreicht man da was? Also wie schnell...
Naja gut, ich meine, es wäre jetzt zumindest ein Zeichen von Olympic, dass sie ihn suspendieren würden, beispielsweise, weil sie sagen, wir wollen nicht mit einem verurteilten Gewalttäter in unserem Team zusammenarbeiten. Er hat jetzt letzten Sonntag noch gespielt übrigens gegen Lille, stand in der Startelf, er wird jetzt vielleicht auch morgen wieder in der Startelf stehen gegen Marseille. Spielen sie auswärts am morgigen Abend, das wird ja mal spannend zu sehen, aber da spielt, würde mich mal interessieren. Mhm. Die beiden Kinder wohnen ja auch noch in Lyon, da hat er ja das Sorgerecht irgendwie, das war ja auch Teil des Prozesses. Oder auch die Frage, warum darf das eigentlich sein? Also es ist, glaube ich, die Story noch nicht zu Ende. Und es wäre ja mal ein Signal von Olympic, dass die sagen, okay, nö, machen wir einfach nicht mehr, weil jemand, der sich so verhält, das können wir nicht vereinbaren mit unseren Werten als Verein. Aber das hätten sie natürlich einfach auch schon damals, als sie den Transfer getätigt haben, sich überlegen können, weil da war das ja auch schon bekannt. Insofern alles ein bisschen sehr, sehr merkwürdig, wie damit umgegangen wird einfach.
Auf jeden Fall.
Okay, auch das behalten wir natürlich weiter im Auge. Wir schauen zum Beispiel, ob er morgen spielt. Das würde mich ja mal interessieren. Und wie das dann so aufgefasst wird. Und vielleicht haken wir doch mal nach, wenn wir die Zeit haben. Ist auch mal eine Zeitfrage. Und das ist ja hier alles auch nach wie vor ein ehrenamtliches Projekt. Aber wir haben natürlich Lust an der Recherche. Deswegen werden wir da vielleicht auch nochmal nachhaken. Kurzer Blick in den Iran auch. Da gab es so zwei Ereignisse, die im Zusammenhang mit der Protestbewegung auch den Fußball berühren. Einmal Pokalerfolg und das Siegerteam im iranischen Vereinsfußball hat, zumindest ein Spieler dann auch im Interview, diesen Sieg dann der Protestbewegung gewidmet. Und das in so einem Interview dann gesagt und meinte, wir können uns überhaupt nicht freuen über den Titel, das bedeutet uns eigentlich gar nichts, wir widmen das eindeutig der Protestbewegung. Und daraufhin hat das iranische Staatsfernsehen die Übertragung dann einfach mal abgebrochen. Weil sie das, wollten sie dann auch nicht weiter zeigen. Also, ja.
Ja, es ist wichtig, ist ja auch ein Dauerbrenner-Thema bei uns, so wie politisch der Fußball ist und wie er politisch er sein dürfte, könnte, müsste. Ja. Und dass da einfach, ich meine, das ist ja ein Thema, wo einfach Aufmerksamkeit, Medienpräsenz super wichtig ist und dass da halt der Fußball in Form dieses Vereins, des Spielers da das Wort ergreift und das erwähnt, ist ein guter Schritt auf jeden Fall. Und ein Schritt auf dem Weg dahin, dass der Fußball auch ein bisschen mehr gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, würde ich sagen.
Ja. Der ganze Spieltag, übrigens, ich habe gerade mal aus Interesse geguckt, wie es jetzt da eigentlich in der Liga läuft im Iran. Der ganze Spieltag wurde jetzt komplett abgesagt. Ich weiß nicht, womit das zu tun hat, oder es vielleicht auch damit zu tun hat, eventuell. Aber zumindest beim Kicker steht, dass alle Spiele abgesagt wurden. Ist ja eh so absurd, dass sie da nach wie vor noch Liga-Betrieb haben. Ich meine, das ist jetzt kein Krieg oder so, aber es ist ja einfach schon sehr krasse Proteste auch. Das ganze, ganze Land, im ganzen Land und das dann noch weiter in Fußball gespielt wird, ist ja immer so ein bisschen sehr strange. Ja, naja. Ja, und ein Ex-Hertaner und Ex-Bayern-Spieler und Ex-Bielefelder sogar auch, habe ich gesehen, noch in dem Zusammenhang mal recherchiert. Ali Dai ist ja ein großer Name, auch im Iran wird er verehrt, wie kein zweiter so ungefähr. Und der wurde jetzt, weil er sich auch zu den Protesten geäußert hat, nämlich mit denen sympathisiert hat, die unterstützt hat, auch auf seinen Social-Media-Kanälen, wurde er wahrscheinlich deswegen festgenommen. Ist alles noch so ein bisschen unklar, wie das jetzt genau stattgefunden hat. Aber auf jeden Fall gibt es kaum noch oder keinen Kontakt mehr zu ihm, auch über das Management nicht. Und es scheint wohl so, dass er wirklich festgenommen wurde und da jetzt inhaftiert ist im Iran.
Ja, das hatten wir als einen Namen ganz zu Anfang, als wir über die Verbindung Sport, Fußball, Proteste im Iran gesprochen haben. Ali Dai, gleich dabei als Ex-Hertaner, ist natürlich auf der einen Seite, sind solche Figuren wichtig, auch wenn es dann diese Konsequenzen gibt, weil es eben dann nochmal einen anderen Aufschrei auch gibt. Auf der anderen Seite natürlich auch immer, auch was ich in China ist das ja auch mal ein Thema, dass dann irgendwelche SportlerInnen verschwinden, nicht mehr kontaktierbar sind. Ist natürlich, ja, muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Aber es wird auf jeden Fall, es bleibt laut um diese Proteste. Und das trägt auch der Sport zu bei. Und das ist, finde ich, das Wichtigste, dass es eben nicht in Vergessenheit gerät, dass es nicht aus den Schlagzeilen verschwindet. Und dass eben die Aufmerksamkeit auf dem Thema bleibt.
Voll. Ja, also ich meine, wird man jetzt sehen, wie laut es dann im Adidai bleibt, wenn er jetzt festgenommen wird und keine Ahnung, was mit ihm passiert. Ist ja nicht richtig nachzuvollziehen, weil es auch super schwer ist, da aus dem Land zu berichten oder überhaupt Nachrichten zu bekommen, weil das Internet total gesperrt ist, dann ist das echt schwierig. Ne? Ich meine, es geht anderen noch viel schlechter wahrscheinlich und es gibt auch viele Tote. Also wollen wir nicht das Schlimmste jetzt hoffen, mit dem Schlimmsten sozusagen rechnen, sondern das Beste hoffen. Aber es ist schon krass und der FC Bayern hat jetzt irgendwie nochmal angekündigt, sich darum zu kümmern. Das finde ich auch wieder so einen geilen Move, dass die dann da sich jetzt so einschalten. Das ist irgendwie auch so typisch FC Bayern. Ist ja irgendwie gut, aber es ist auch wieder so ein bisschen so, gucken wir mal, dass wir jetzt da was erreichen können. Hoffentlich, vielleicht können sie auch in anderen Punkten mal mehr bewegen. Aber gut, da können sie vielleicht was machen mit Kontakten, keine Ahnung. Und aber der hat ja eine super krasse Reichweite auch online, hat irgendwie mehrere Millionen Follower und so und wird da echt verehrt. Also deswegen sind sie nämlich auch sehr vorsichtig gewesen bisher, die sogenannten Sicherheitskräfte da im Land, die Schergen des Regimes, was sie mit ihm machen, weil sie natürlich wissen, das gibt einen richtigen, also wenn sie was mit ihm, wenn sie ihn festnehmen, was sie jetzt wahrscheinlich getan haben, dann gibt es einen Aufschrei wahrscheinlich nochmal.
Ja.
Ja. Gut, wird man auch sehen.
Muss auch im Auge behalten.
Ja, ja, definitiv. Definitiv. So, und jetzt, Henning, schauen wir kurz nochmal auf den europäischen Fußball mit einer Personalie und vielleicht ein, zwei Skurrilitäten aus der Europa League. Und dann steht hier das Interview mit Tim Jürgens noch an, wo es um die WM in Katar geht, wie Elf Freunde das abbilden, das Magazin. Eine Personalie aus dem spanischen Fußball nämlich, und zwar jemand, der seine Karriere überraschend beendet.
Ja, Gerard Piqué, der Verteidiger vom FC Barcelona, beendet seine Karriere. Und da wird es ja auch ein bisschen boulevardesk, denn Piqué war ja lange Jahre verheiratet mit der kolumbianischen Sängerin Shakira. Eine Liaison, die auseinandergegangen ist, also eine Ehe, die auseinandergegangen ist. Und da spielte wohl auch mit rein, dass man sich so, also Shakira nicht unbedingt in Barcelona bleiben wollte, er dabei vertragsgebunden war. Und jetzt anscheinend bald nicht mehr. Also entweder fragt man sich, warum war ihm das nicht vorher klar, oder gibt es da vielleicht auch ein Comeback? Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ein Spieler, der dem spanischen Fußball fehlen wird.
Ja, und der dem FC Barcelona ja auch fehlen wird. Also ich meine, jetzt, leistungstechnisch gab es ja erhebliche Probleme in letzter Zeit. Da wurde ja auch krass ausgepfiffen zum Beispiel. Es gab ja dieses 3-3 gegen Inter in der Champions League. Da sah auch überhaupt nicht gut aus. Und dann gab es Pfiffe vom Publikum. Da gab es von Xavi, von dem Trainer von Barcelona, eine Beschwerde Richtung Zuschauer, dass man bitte nicht Gerard Piqué hier auspfeifen sollte. Und er ist eine Vereinslegende. Ich glaube, nur Sergio Busquets und Lionel Messi und vielleicht noch ein Dritter haben mehr Spieler als er. Auf jeden Fall hat er wahnsinnig viele Spiele, 319 Spiele für Barcelona gemacht. War immer mit Barcelona verbunden. Hatte mal eine kurze Phase auch außerhalb von Barcelona in Spanien. Und ansonsten war er immer den Katalanen da treu. Und es gab so ein ganz aufwendiges Video, womit er sich verabschiedet hat. Sehr ins so cineastisch inszeniert, mit so Schnipseln aus seiner Jugend und Kindheit, wo er für Barcelona dann gespielt hat schon und so und alles sehr melodramatisch und so. Und dann gab es noch ein Video von Barcelona, ich habe mich da ein bisschen durchgesuchtet heute, wo die jetzigen Stars ihn nochmal so verabschieden und sagen, was er für eine Bedeutung hat und so für den Verein und generell als Spieler und so. Aber ja, ich meine, es ist trotzdem eine Legende. Ich verbinde den sehr so mit dieser ganzen Fußballzeit, mit der ich auch groß geworden bin, auch im Zusammenspiel mit Puyol und so, war ja auch eine krasse Innenverteidigung auch zeitweise.
Auf jeden Fall auch im Nationalteam da mit Fou Casillas Weltmeister geworden, Europameister geworden. Schon so diese goldene spanische Zeit da, so um 2010, 2008 rum. Mitgeprägt und ist einfach, ich meine, die Karrieren enden ja eh und es gibt einfach dann Spieler, die eine Lücke hinterlassen in der Verteidigung.
Ja. Und übrigens glaube ich nicht, dass er jetzt Barcelona verlassen wird, sondern es gibt Gerüchte, dass er auch wohl als Präsident antreten möchte. Also er wird, glaube ich, dem Verein schon treu bleiben. Und ja.
Dann bleibt es dann mit Kolumbien und Barcelona auf jeden Fall schwierig. Aber auch da bleiben wir natürlich am Ball.
Total, ja. Übrigens, Abschiedsspiel ist jetzt auch heute Abend gegen Udi Almeria. Da beendet er schon seine Karriere, sein letztes Heimspiel.
Crazy, dann zur Winterpause quasi.
Ja, ich weiß gar nicht, ob er danach nochmal antritt, aber auf jeden Fall ist das jetzt sein letztes Heimspiel.
Okay.
Ja, das ist schon crazy. Ja, Gérard Piqué, ein Großer seiner Zeit, tritt also ab. Und wir schauen ganz kurz noch auf die anderen Ligen. Einmal kurz nach Italien, da ist das Spiel gerade zu Ende gegangen. Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter, Bergamo, Tabellenzweiter hat Neapel, mein Neapel empfangen. Mhm. Den SSC und tatsächlich gewinnen sie das Spiel, das Spitzenspiel Neapel mit 2-1 und sind damit jetzt schon 8 Punkte. So, wenn ich es richtig gesehen habe. 8 Punkte vor Bergamo in der Tabelle. Das läuft also super gut. Und in der Champions League haben sie jetzt gegen Liverpool verloren mal. Das heißt, diese Siegesserie ist ein bisschen gerissen, aber in der Liga weiterhin top. Und das heute ohne Kvaratskhelia. Also sie können auch ohne ihn gewinnen.
Das macht danach so ein Team aus, ne? Wenn dann die Breite im Kader ist und man auch ohne die Stars gewinnen kann. Ne? Ohne Quaradonna, wie die Fans sagen. Und ja, ist eine bärenstarke Saison. Ich meine, Champions League sind sie ja auch als Gruppensieger, Fragezeichen. Ja, als Gruppensieger durch. 15 Punkte aus 6 Spielen, verlieren das letzte Spiel gegen Liverpool, aber trotzdem bisher eine Saison nach Maß.
Ja, ja, das, wie gesagt, ich glaube auch in der Champions League, sie haben vielleicht nicht die allerhöchste Qualität, aber sie haben ein super Stadion im Rücken und sie haben schon gute Leute. Also es kann weit gehen, diese Saison. Wenn sie das in der Champions League auch abrufen, in der Liga sehe ich sie auf jeden Fall ganz oben, aber in der Champions League kann es auch je nach Losglück oder auch nicht, kann es da weit gehen. Wird man sehen. Und England, wollen wir auch noch kurz schauen, da führt der Arsenal, wenn sie das London Derby morgen gegen Chelsea gewinnen, sind sie wieder Erster. Ich glaube, aktuell ist Man City vorbeigezogen, aber ansonsten ist Arsenal da ja überraschend vorne. Und Man City heute auch nur dank eines Mannes wieder noch vorbeigezogen, ne?
Auf jeden Fall. Ich habe es gerade noch die Schlussviertelstunde geguckt. Da stand es 1-1 und Man City war ein Mann weniger. Gab dann eine rote Karte relativ früh in der Partie, in einer knappen halben Stunde für Joao Cancelo. Und die waren in Führung gegangen, kriegen dann die rote, gibt gleichzeitig auch einen Elfmeter, also auch Doppelbestrafung im Grunde. War eine klare Torchance, die da verhindert wurde. Dann stand es 1-1 und dann wurde in der 64. Erling Haaland eingewechselt, mit dem wir uns ja auch schon auseinandergesetzt haben in diesem Podcast. Und der hat dann erst 10 Minuten später ein Kopfballtor gemacht, das aber aberkannt wurde wegen so einer ganz knappen Abseitskiste. Und in der 95. gibt's dann auch einen Elfmeter. Und den schießt er eigentlich schlecht, aber hat er, ich würde sagen, rein gewollt.
Okay.
Schwach geschossen, Keeper ist dran, aber geht halt trotzdem rein, ist dann der Held, 95. Und wahnsinnige Freude. Also auch Pep Guardiola richtig ausgerastet vor Freude und ist auch so eine süße Szene am Nachtschlusspfiff. Ist Erling Haaland dann zu Pep gegangen und haben sich richtig umarmt und gefreut. Also ich glaube, der ist da, glaube ich, richtig angekommen. Ich meine, das ist der Verein seines Vaters, der Ex-Verein. Und der fühlt sich da, glaube ich, richtig wohl. Und ich meine, in der Premier League jetzt mit dem Treffer heute 18 Tore in 12 Spielen. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Als Quote. 1,5 Tore pro Spiel.
Ja, das ist Wahnsinn. Hast du gerade gesagt, süß, die Szene als süß beschrieben zwischen ihm und Pep Guardiola?
Das war eine süße Szene. Ich fand das süß. Die haben sich richtig gefreut und man könnte ja denken, komm, hast du halt gewonnen heute. Ist ein Arbeitstag nach Feierabend, einfach ein Handshake und gut ist. Die haben sich richtig gefreut.
Toll, toll. Okay, ja, wer nochmal wissen möchte, wie das alles hier, warum Erling Haaland so abgeht, was da, welche Gründe da eine Rolle spielen unter anderem, da soll sich mal die Folge 109 hier angehören. Da haben wir nämlich mit Joachim Bartzen gesprochen, der Journalist ist für die Verdensgang aus Norwegen und ein Haaland-Experte sozusagen ist, weil er ihn seit klein auf begleitet. Und der kann nochmal da nach in Folge 109 von Doppelspitze, wie das alles so passiert ist. Mit diesem norwegischen Ausnahmetalent. So, bevor wir auf das Interview hier schwenken, vielleicht noch einen ganz kleinen Blick in die Europa League, in eine Gruppe. Wir wollen gar nicht euch zu sehr mit der ganzen Champions League und Europa League weiterkommen, Ergebnissen langweilen. Das wisst ihr wahrscheinlich auch schon selber. Aber eine Gruppe, da wollen wir noch mal kurz reinschauen. Und zwar ist das in der Europa League die Gruppe, ich glaube E oder F.
Es ist F, Gruppe F.
Es ist
Gruppe F wie Feyenoord, Rotterdam, die da am Ende nach 6 Spielen auf Platz 1 stehen. Und ja, das Bemerkenswerte in dieser Gruppe ist eigentlich die Punktzahl am Ende der 4 Mannschaften.
Ja.
Die haben nämlich alle 4 8 Punkte jeweils.
Ja,
das ist schon
crazy. Ja, das heißt auch Sturm Graz als letzter scheidet mit 8 Punkten aus, hat damit genauso viele Punkte wie der Tabellenerste, Feyenoord. Und das ist wirklich tricky, weil bei Punktgleichheit, ich habe es mir noch gerade nochmal reingezogen, entscheiden zunächst mal entscheidet der direkte Vergleich, dann die Auswärtstorregel bei direktem Vergleich, also sollte sozusagen der direkte Vergleich nicht ausreichen, um die Tabelle zu separieren, wird nochmal sich die Auswärtstore angeschaut, die bei diesem direkten Vergleich gefallen sind. Und erst dann geht es auf die Tordifferenz als dritten Step. So, und da wurde ein bisschen gerechnet. Und dann kam am Ende raus, Feyenoord gewinnt diese Gruppe und zieht als Gruppensieger weiter.
Auf jeden Fall. Und es gibt nur 2 Gruppen, in denen man mit 8 Punkten nicht Dritter geworden wäre. Also in denen der dritte Platz mehr als 8 Punkte hat. Und das ist halt auch immer so ein bisschen, man kann sagen, es ist ein bisschen ungerecht, aber ansonsten, du musst halt auch die Ergebnisse liefern gegen die Mannschaften. Und letztlich, mein Lazio Rom ja, geht auch ein bisschen unter die Räder, wird nur Dritter, fliegt raus. Und der FC mit Jylland aus Dänemark kommt weiter. Also auch 2 spannende Vereine, für mich, die da weitergekommen sind. Feyenoord und mit Jylland.
Wahnsinn, das sind ja die Kleinen auch, ne? Und ja, ist auf jeden Fall interessant. Union, also die Köpenicker sind ja als Zweiter weitergekommen und denen droht jetzt ein Hammer los. Da könnte zum Beispiel der FC Barcelona in die alte Försterei reisen.
Das wäre mal was, ne? Ich meine, wir haben ja schon die Hertha-Historie angesprochen. Da gab es das Nebelspiel damals, ich glaube 99, gegen den FC Barcelona.
Ja.
Wo wirklich das Olympiastadion da beim Ausführen der Ecke du die Fahne nicht gesehen hast.
Ja.
Und ja, vielleicht gibt es jetzt im Köpenick auch mal einen Barca-Besuch.
Ja.
Oder, ja,
kann uns völlig Schnuppe sein. Stulle kann uns das sein.
Und Tickets kriegst du eh keine. Sehen will man es auch nicht.
Eben.
Aber Union Berlin jetzt mit dem dritten 1-0 in Folge da, glaube ich, oder vierten sogar, retten sie sich wirklich nach einem ja, gebrauchten ersten 2 Spielen, retten sich dann auf Platz 2 in der Gruppe. Ist auch bemerkenswert. Und mit nur 4-2 Tore aus 6 Spielen.
Das ist auch wirklich, dass die Ergebnisse immer fast 1-0 dann waren oder so. Das ist einfach so super strange auf jeden Fall.
Ja, die haben 6 Tore in 6 Spielen. Also es war irgendwie immer 1-0, glaube ich. Auch die Niederlagen.
Das ist lustig.
Ja.
Naja.
Minimalismus.
Ja, Minimalismus da in Köpenick. Ich spiele ja morgen noch gegen Leverkusen, glaube ich. Und ja, gerade parallel spielt Bremen gegen Schalke. Da steht es 2-1. Füllkrug musste übrigens verletzt raus. Vorsichtsmaßnahme wahrscheinlich. Leicht angeschlagen. 2. Tor kam von Duxi. Und jetzt ist es auch vorbei. Bremen gewinnt das nächste Flutlichtspiel mit 2-1, ist damit auf Platz 7 der Tabelle vorgerückt. Und ja, wir schauen jetzt thematisch ganz woanders hin. Es geht jetzt um die WM in Katar. Interview mit Tim Jürgens, dem stellvertretenden Chefredakteur des 11-Freunde-Magazins. Ich habe ihn in Berlin gesprochen vor gut 1,5 Wochen. Ist wirklich schön geworden und sehr hörenswert. Dabei wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß. Verlinken natürlich auch nochmal auf 11-Freunde und all die anderen Sachen findet ihr in den Shownotes. Bei Henning geht auch so langsam im Hintergrund die Party los da in Paris. Deswegen werden wir jetzt hier die Folge auch elegant ausklingen lassen. Und wo geht's heute nochmal irgendwo los? Geht's nochmal in, weiß ich nicht, wo ist so das Partyviertel in Paris? Ich weiß es gar nicht. Wo feiert man denn so?
Ja, also ich glaube so 10. 11. ist so das Partyviertel, aber heute geht's in den 20. Ich bin sehr gespannt. Da war ich, glaube ich, bisher noch gar nicht. Klingt auch nicht so zentral, aber ich bin sehr gespannt, wie es da so wird. Ich lasse mich da an die Hand nehmen. Hier von den Ureinwohnern Paris. Und mal gucken, wo die Nacht einen hintreibt, wo die Seine einen hintreibt.
Ja, nicht, dass ihr da in die Katakomben hinabsteigt, da wo die ganzen Gerippe liegen. Ne? Also ich habe gehört, da wurde während der Halloween-Nacht wurde da eingebrochen, illegal und Partys veranstaltet und so. Nicht, dass ihr das auch macht, ne?
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Sehr gut. Ja, auf jeden Fall viel Spaß noch dabei und grüß mir die Seine, grüß mir Paris. Nimm Baguette mit bitte für mich, ein schönes. Und bereiche mir das bitte noch backfrisch, dann vielleicht ja am Dienstag, wenn wir uns das Stuttgart-Match anschauen, Hertha in Stuttgart. Ja. Wahrscheinlich werden wir aber erst dann am nächsten Wochenende die nächste Folge hier raushauen, Doppelspitze. Das war Folge 113. Jetzt das Interview mit Tim Jürgens. Lass uns gerne ein Abo da bei Spotify und eine Bewertung. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau, kommt gut in die Woche. Viel Spaß mit dem Interview und bis bald.
Bonsoir. Au revoir. Ciao.
Ciao.
Mein Name ist Tim Jürgens. Ich bin stellvertretender Chefredakteur von Elf Freunde.
Und wir treffen uns hier, ja, wie viele Wochen sind es eigentlich noch? So knapp, lass mich mal überschlagen, 3 Wochen noch, 4 Wochen bis zur WM. Also am 20. November ist ja das Auftaktspiel. Wir haben heute Ende Oktober. Das heißt, es rückt immer näher. Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wie ihr euch als Elf-Freunde-Redaktion, die natürlich irgendwie primär sportlich eigentlich darüber berichten wollen, aber im Kontext mit Katar natürlich auch andere Schwerpunkte gesetzt haben in der Vorberichterstattung schon, wie ihr euch sozusagen auf dieses Turnier einstellt, wie so die Stimmung auch bei euch ist. Ne? Vielleicht kannst du da mal so einen Einblick geben. Also ihr habt jetzt das Sonderheft rausgegeben, das heißt, ihr befasst euch natürlich schon länger mit dem Thema WM in Katar. Wie ist so die Stimmung in der Redaktion dazu? Wie nimmst du das wahr?
Wir sind ja jetzt schon seit 12 Jahren mit diesem Fall beschäftigt, als Magazin, was sich ausschließlich mit Fußball beschäftigt. Also insofern wissen wir seit 12 Jahren, dass wir hier den Sündenfall des Fußballs erleben. Ein Turnier, was von der Vergabe bis zur Ausrichtung, zur Durchführung, Stadienbauten und so weiter einfach ein skandalöses Ereignis der Weltgeschichte ist. Und insofern haben wir lange Zeit gehabt, uns darauf einzustellen. Und je näher es rückt, desto stärker wird das Ringen und die Zweifel, wie man eigentlich damit umgeht.
Ja. Merkst du das auch wirklich sozusagen in Diskussionen oder so im Redaktionsalltag, ohne jetzt irgendwie ins Detail zu gehen, aber so, dass es wirklich auch ja unterschiedliche Auffassungen teilweise gibt, wie man das Turnier irgendwie bewertet oder so, wie man auch Lust hat oder so, dass sich aufs Turnier freut vielleicht oder auch eben nicht?
Es mag vielleicht auch mit der allgemeinen Stimmung im Land zu tun haben und natürlich auch speziell der Veränderung im Fußball. Wir sind ja generell auch ein eher kommerzkritisches Blatt, was versucht, den Fußball aus der Perspektive des Fans zu betrachten. Und da sind wir ja auch mit den Entwicklungen in Gänze nicht zufrieden. Dann kommt dazu, dass es die Nationalmannschaft auch nicht mehr so spielt, wie wir es in den Jahren 2006 bis 2014 erlebt haben. Das alles trägt natürlich nicht gerade dazu bei, dass man besonders positiv darauf schaut. Und dann kommt natürlich dieses Turnier, Stichwort Sündenfall des Fußballs, jetzt dazu, was natürlich, glaube ich, für jeden, für uns eine großes Problem mit sich führt. Und wir haben hier auch in der Redaktion wirklich gerungen, wie wir damit umgehen. Und wir haben auch wirklich aktiv diskutiert, wollen wir das vielleicht einfach boykottieren, unter den Tisch fallen lassen. Sind aber zu dem Ergebnis gekommen, wir sind ein Fußballmagazin, wir können es nicht unter den Tisch fallen lassen. Und wir sehen uns ja letztendlich auch als Chronisten der Fußballgeschichte. Und da ist es letztendlich unser Job, das zu begleiten. Und wir tun das ja schon seit Jahren mit einer sehr kritischen Ausgabe, mit einer Titelgeschichte zum Thema die Akte Katar, also wo wir wirklich nochmal in Gänze dargestellt haben, was alles skandalös ist an dem Turnier. Das ist vor über 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren erschienen. Jetzt haben wir eine Fußball-WM-Ausgabe gemacht mit dem Titel The Dark Side of Football, also wo wir auch ganz klar sagen, das hier ist eine Zäsur in der Geschichte des Fußballs, über die wir uns alle Gedanken machen müssen. So kann es nicht weitergehen. Auch die FIFA muss darauf hingewiesen werden, dass sie nicht mehr so weitermachen kann, wie das über viele, viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, passiert ist. Und ja, und natürlich gibt es in der Redaktion Leute, die auch sagen, sie möchten eigentlich am liebsten diese Spiele nicht angucken.
Ja. Ist ein sehr lesenswertes Sonderheft auf jeden Fall. Ich habe schon drin geblättert, auch gelesen und mir einige Artikel schon reingezogen. Ist wirklich, finde auch, vor allem man merkt auch, was du schon beschrieben hast, das mit sich ringen und aber auch gleichzeitig irgendwie so einen sportlichen Aspekt logischerweise mit reinbringen wollen und aber auch irgendwie total viele spannende Aspekte. Zum Beispiel auch, du warst ja in dem FIFA-Museum in Zürich auch und da können wir vielleicht gerne kurz drauf eingehen, fand ich auch sehr interessant. Genau. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Entstehung dieser so einer Ausgabe. Wie muss ich mir das vorstellen, als jemand, der vielleicht nicht so weiß, wie so ein Magazin entsteht? Wie lange sitzt ihr da dran? Wann laufen da die ersten Vorbereitungen, die ersten Überlegungen für so eine Sonderausgabe?
Wie gesagt, erstmal die Entscheidung, überhaupt ein Sonderheft zu machen, was sonst ja sozusagen obligatorisch ist, wenn ein großes Turnier ansteht, dass wir ein Sonderheft machen, war hier erstmal die erste Diskussion, die hat vor ungefähr einem halben Jahr stattgefunden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen kein klassisches Sonderheft nur mit Kadern und ach, was geht bei England ab oder was gerade bei Spanien oder so oder welche Personalie ist bei Marokko interessant, sondern wir haben gesagt, Wir machen ein Magazin, was wirklich nochmal in ganz vielen Aspekten die Entstehungsgeschichte dieses Turniers, die Begleiterscheinungen bei der FIFA und so weiter beleuchtet. Aber wir machen eine Reise um die Welt und schauen dann natürlich auch auf die sportlichen Aspekte. Versuchen aber immer wieder so einen Querverweis auch zur Sicht in anderen Ländern auf das Turnier zu finden, um auch darzustellen, dass es vielleicht auch in anderen Ländern anders gesehen wird. Um einfach letztendlich auch da wieder unserer Chronistenpflicht gerecht zu werden, unserer journalistischen Pflicht, das so zu begleiten, dass wir eben nicht nur eurozentristisch oder deutsch auf das Turnier gucken, sondern eben einfach global.
Total, ist ja auch ein Thema, was in der Diskussion jetzt auch vermehrt wieder so reinkommt, habe ich das Gefühl, auch mal eine andere Perspektive einzunehmen auf das Ganze. Da habt ihr ja auch zum Beispiel, glaube ich, Schweini spielt eine Rolle, Podolski, die ja teilweise sich sehr, entkräften sozusagen, plötzlich über das Turnier äußern und sagen, so schlimm ist es doch alles gar nicht. Kommen wir vielleicht auch gleich noch ganz kurz drauf. Ich würde mich interessieren, das Cover ist ja sehr speziell, ist eine, ich hole es noch kurz rüber, wir haben es ja natürlich, ich habe es wie so ein kleiner Streber natürlich gelesen in der U-Bahn gerade noch. Es ist ja so ein bisschen so eine Anspielung auf Star Wars, würde ich sagen, ne?
Das ist ein Zitat von Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, ja, The Dark Side of Football.
Ja. Wie lange habt ihr dran geknobelt an dem? Das ist ja im Endeffekt so mit das Wichtigste immer, wie man so ein Cover gestaltet. Ich weiß nicht, wie weit ihr da als Redaktion noch Einfluss habt, wahrscheinlich schon, aber dann gibt's ja noch Grafik und so weiter. Aber wie lange habt ihr, weißt du es?
Also wer Elfreunde schon länger beobachtet, der kennt zum Beispiel aus unseren Bundesliga-Sonderheften die Filmplakate, also die Persiflagen auf große Filme des Jahres, wo wir dann natürlich auch oft mit Bundesliga-Protagonisten arbeiten. Und wir haben vor vielen Jahren mal bei einer Bundesliga-Ausgabe das Sgt. Pepper Cover von den Beatles imitiert mit diesen ganzen Köpfen, natürlich als Bundesliga-Protagonisten. Und Pink Floyd, Dark Side of the Moon, ist natürlich auch ein ikonografisches Cover der Musikgeschichte, gar keine Frage. Und das Tolle hier ist ja dieses Prisma, wo der Regenbogen dann rausgeht und die Regenbogenflagge sozusagen als Synonym für den Umgang mit Menschenrechten und Schwulen- und Lesbenrechten in Katar war natürlich total passend und vielleicht die Idee jetzt statt dieses Prismas auf dem Cover den WM-Pokal zu nutzen, das schien uns clever. Und ehrlich gesagt, wenn ich es mir jetzt hier anschaue, es liegt ja neben uns, muss ich sagen, es ist wirklich ein super Cover geworden.
Das ist okay. Es ist schlicht, aber prägnant. Guck mal, da habe ich natürlich als alter Nicht-Pink Floyd-Fan, das wusste ich natürlich gar nicht. Schön, dass du es nochmal erklärst. Super. Ja, spannend auch, wie das dann irgendwie so in der Entstehungsgeschichte auf jeden Fall ist. Du hast ja auch einen Artikel geschrieben, habe ich gerade eben schon kurz angeteasert. Du warst in Zürich beim FIFA-Museum, wo sich so ein bisschen auch nochmal viele, ich sag mal, ja, FIFA, Probleme zeigen, die einfach schon seit Jahren, wahrscheinlich seit Jahrzehnten oder so, schieflaufen. Nämlich auch vor allen Dingen so ein Prunk und Protz. Also hast du noch die Zahl im Kopf, wie teuer das Museum war? Weißt du es noch? Also sonst kann ich es auch sagen. Eintritt? Nicht der Eintritt, aber auch sozusagen die Kosten für dieses Museum. Das war ja auch, ich glaube, eine halbe Milliarde, ne? Also 500 Millionen.
Ja, also Summe steht im Raum. Das hat aber auch damit zu tun, auch das ist ja wieder ein Skandal innerhalb der FIFA, wo sogar Sepp Blatter jetzt sozusagen als Beklagter im Raum steht, weil er hat dafür gesorgt, dass es Mietverträge gibt, die über viele Jahre laufen und die dann in Summe einen Betrag von ungefähr 300 Millionen ergeben. Mit den Baukosten, Renovierungskosten und so weiter kommt man eben auf eine halbe Milliarde für dieses FIFA-Museum. Also da klagt die FIFA momentan gegen ihren ehemaligen Präsidenten Sepp Blatter. Natürlich, auch das ist wieder eine Posse, die sich fügt in dieses Gesamtpotpourri aus Skandalen und Klickenwirtschaft und die Gier und Machtansprüchen und Sucht. Also das ist natürlich eben, passt total gut da rein. Die Idee dieser Geschichte, mal ins FIFA-Museum zu fahren, das ist für einen Fußballfan auch was total Schönes, dahin zu fahren. Also man hat da natürlich auch Spaß, wenn man Fußball-Weltgeschichte, wenn einen das interessiert. Nur uns ging es darum, herauszufinden, wie geht eigentlich die FIFA mit dem kulturellen Erbe ihres Premium-Produkts der Fußball-Weltmeisterschaft um? Gibt es vielleicht sogar schon sozusagen etwas, was man entdecken kann, was dahin deutet, dass man vielleicht jetzt auch dieses Turnier in Russland vor 4 Jahren, was ja jetzt auch im Zeichen des Krieges in der Ukraine vielleicht in einem etwas anderen Licht erscheint, irgendwie, dass auch das da berücksichtigt ist? Oder kann man schon sehen, ja, in Katar ist man vielleicht auch mit bestimmten Sachen, weil ich bin mir relativ sicher, dass die FIFA nicht zufrieden damit sein sein kann, wie sich das momentan alles gestaltet und wie das wahrgenommen wird, was sie da gemacht hat. Und dass da schon ein, naja, dass man, dass es auch für die FIFA eine Zäsur ist, ob das erkennbar ist in dem Museum. Man kann, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, nein, ist im Moment noch nicht erkennbar. Mhm.
Wie ist so dein Gefühl gewesen? Ich meine, vielleicht sieht man es gar nicht da, man kriegt ja so einen gewissen, den schönen norddeutschen Vibe ja irgendwie auch so mit. Wie ist das so oft, dass die auch mal sagen, okay, wir gehen kritisch, setzen uns kritisch damit auseinander, du hast Sambrotta getroffen, der irgendwie auch so ein Botschafter ist von dem Museum und so, der vielleicht jetzt nicht was dazu sagen kann, aber hast auch mit Forscherinnen und Forschern da gesprochen, die da arbeiten und so auch. Hast du das Gefühl, dass da auch wirklich so eine Art Reflexion passiert oder so? Oder ist das völlig, findet das völlig gar nicht statt?
Muss man fairerweise sagen, die Archivare, die da sitzen, das sind Leute, die sich für Fußballgeschichte interessieren. Die haben genauso Spaß wie wir an Memorabilia, an bestimmten Dingen, die aus der Fußballgeschichte dann eben auch angeliefert werden. Und wenn die so ausschließlich so könnten, wie sie wollten, dann würden sie das sicherlich vielleicht auch anders einbetten. Nur die sagen ganz klar, wenn wir Exponate haben, die Dinge abbilden. Also zum Beispiel wurde da beispielhaft gesagt, okay, wir werden sicherlich in diesen Schaukasten zur WM in Katar dann diese Mannschaftskapitänsbinde, die ja jetzt sozusagen aus dem Grunde, weil man eben die Regenbogenflagge nicht tragen will oder soll in Katar, gibt es ja so eine etwas andere Flagge, die sozusagen auf Menschenrechte sich beziehen soll, auf allgemeine Menschenrechte, und damit wäre es abgebildet. Die würde man sicherlich im Nachhinein auch in dem Schaukasten dann abbilden, um da nochmal darauf hinzuweisen, dass das auch ein Thema im Vorfeld war. Aber ich glaube, dass die FIFA da sozusagen umsteuert, weil das ja und sagt, wir sagen, das ist jetzt mit diesem Turnier ist die Politik auch bei der FIFA und im Fußball vollends angekommen und wir berücksichtigen das. Das, glaube ich, wird nicht passieren in diesem Museum, was dann letztendlich doch immer noch ein Spaßmuseum ist, was sozusagen die Freude an dieser Fußballweltmeisterschaft und vermitteln soll und natürlich das Produkt auch entsprechend präsentieren soll, so wie die FIFA es eben gerne sieht.
Ja, du hast schon angesprochen, das wird vielleicht gar nicht so aufgehen, weil jetzt natürlich die Kritik groß ist. Es gibt verschiedene Anknüpfungspunkte. Was ist so für dich? Ich meine, es ist immer so blöd, dann so abzustufen, aber es steckt die Vergabe drin. Es steckt natürlich jetzt die ganze Geschichte um die Menschen, die da die Stadien gebaut haben drin, wo es ja auch schwankende Zahlen gibt oder nicht bestätigt die Anzahl von Todesopfern und so weiter. Aber da in diesem Turnier ist ja super viel drin. Du hast es jetzt als generell als Sündenfall bezeichnet. Was ist so die Geschichte oder der Aspekt, wo du auch vielleicht tiefer recherchiert hast, wo du sagst, das geht eigentlich am wenigsten. Keine Ahnung, super schwer wahrscheinlich, das so abzustufen, aber ist das was dich am meisten irgendwie an dem Turnier stört?
Also man muss das ja aus meiner Sicht trennen. Also wir haben jetzt ein sportliches Ereignis, ich werde auch nach Katar fahren und ich mache mir sehr viele Gedanken darüber, was will ich da eigentlich erreichen? Und ich habe, je länger ich drüber nachdenke, stelle ich fest, der Druck ist so enorm, den ich mir da auferlege, dass ich sage, nein, es ist meine journalistische Pflicht, da hinzufahren und zu schauen, was da passiert. Nach allem, was wir jetzt wissen. Wir wissen, da sind Menschen auf den Stadionbaustellen gestorben. Wir wissen, es gibt ein Kafala-System. Wir wissen, es gibt Menschenrechte, die stark eingeschränkt sind. Wir wissen, dass es eine eingeschränkte Pressefreiheit gibt. Aber die gibt's ja auch in anderen Ländern. Also insofern, ich fahre da jetzt erstmal hin und es gibt einmal die Aufgabe, das sportliche Turnier abzubilden. Das will ich machen, im weitesten Sinne. Aber zu einem Elf-Freunde-Redakteur gehört auch der hat auch die Aufgabe, dahin zu fahren und zu schauen, was passiert auf den Straßen. Also was, für uns gehört ja auch immer der Blick der Fans dazu. Also es wird ein anderes Turnier geben. Aber das will ich ja gar nicht verteufeln, dass natürlich, wenn da kein Alkohol getrunken wird, dann läuft das natürlich nach anderen Regularien ab. Also insofern schaue ich mir das an. Und ich werde versuchen, mit vielen Menschen zu sprechen, die ich da treffe. Und dann eben das, was ich jetzt im Vorfeld gehört habe. Ich war noch nie in meinem Leben vorher in Katar. Ich spreche die Sprache nicht. Ich kenne die Kultur wenig. Also insofern möchte ich doch das jetzt abgleichen mit dem, was ich vorher gehört habe. Und was sehe ich dann vor Ort? Man muss bei einem Turnier, das weiß ich aus der Erfahrung, weil ich in Deutschland das erlebt habe, in Südafrika und in Brasilien, immer aufpassen, dass man nicht in diesen FIFA-Kokon reinkommt. Hier ist ja ein Land, was sich bestmöglich vor der Welt präsentieren will. Das ist ja auch die Idee von Katar, diese sogenannte Softpower, von der immer gesprochen wird, oder dieses Sportswashing, wie man es ja auch jetzt neu, also da muss man sehr stark natürlich aufpassen, sich mit der Sache nicht gemein zu machen als Journalist, und das ist bei einer Weltmeisterschaft, die ja dann eben auch immer nach diesen Regularien oder läuft abends, mittags sind Spiele und man hat eigentlich auch wenig Zeit, wenn man ab und zu auch nochmal ein Spiel anschauen will, insofern das alles super zu finden, sondern letztendlich aber glaube ich, es passiert ja Weltgeschichte da auf den Straßen. Und wenn nichts passiert, ist das auch Teil der Geschichte. Ne? Wenn keine Fans auf den Straßen sind. Weil hier in Deutschland und in Brasilien waren dauernd Fans auf den Straßen und alles anders. Und das macht ja auch ein Fußballturnier aus. Also insofern, ich glaube, ich empfinde das als großen Druck, dahin zu fahren und so zu berichten, dass es für unsere Leserinnen und Leser interessant ist und dass sie auch sagen, du begleitest das journalistisch so, dass es sauber ist, dass ich einerseits was über den Sport erfahre, aber auch über die Situation im Land. Und ich glaube, das macht es sicherlich sehr schwierig, dass dieses Turnier, weil du ja nach den Problemen fragst, unbestreitbar vielleicht das Komplizierteste mit auch all diesen vollkommen wahnwitzigen Begleiterscheinungen ist, dass man da Stadien für Milliarden baut und für viele, viele Milliarden, die ja alles übersteigen, was vorher da gewesen ist. Stadien, die möglicherweise hinterher nicht mehr genutzt werden, die ökologischen Sauereien, die da ja passiert sind. Das kommt da sicherlich dazu. Aber gut, dieser Fehler ist durch die FIFA und ist seine Exekutivkomiteemitglieder gemacht worden. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir das abbilden. Und wir müssen immer wieder darüber reden, was da passiert. Weil ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, dass es sich die Dinge, die wir anprangern, vollkommen zu Recht anprangern, auch verändern.
Ich fand es ganz spannend, weil du meintest, dass man sich aufpassen muss während so einer WM. Ich kenne das auch gerade so im Sportjournalisten-Kontext, so auch aus dem Hertha-Kontext kenne ich das vor allen Dingen, weil ich auch häufiger bei Hertha berichte, bei PKs und so war, dass man, da gibt es ja auch eine teilweise sehr enge Verbindung zwischen Journalisten und Vereinen oder Journalisten und Verbänden. Ich weiß nicht, wie es beim DFB ist, das kannst du vielleicht besser einschätzen, aber hast du das Gefühl, dass man auf solchen Pressekonferenzen und in dieser Journalisten-Bubble dann auch manchmal weniger kritisch ist, weil man dann zu sehr aufeinander rumhängt während so einem Turnier und dann so eine, ist das, was du meinst mit dieser Gefahr, die man in Gefahr läuft? Oder wie nimmst du das, weil du hast schon viele Turniere erlebt?
Also bei früheren Turnieren war es tatsächlich so, dass auch aufgrund der Entfernung zwischen den Stadien man sich natürlich immer wieder unter Journalisten traf und auch viel mit denen zusammengehangen hat, sei es in Flugzeugen, in Autos oder Bussen oder was auch immer. Hier sind die Wege ja relativ kurz und es fahren längst nicht so viele Kollegen hin, wie ich das aus der Vergangenheit kenne. Deswegen glaube ich, dass man relativ viele Möglichkeiten hat, auch frei zu sein in seiner Berichterstattung. Mhm. Man hat verhältnismäßig viel Zeit, weil die Anfahrten zu den Stadien nicht so lang sind. Also man kann auch Spiele mitnehmen, ohne sich unnötig zu stressen. Aber ich kenne die Geflogenheiten vor Ort nicht. Deswegen ist das alles Spekulation. Ich hoffe einfach, vieles zu sehen und zu erleben und dann zumindest ein Grauwert zu all dem zu haben, was wir ja jetzt momentan auch in der Vorabberichterstattung sehr stark schwarz und weiß immer haben. Mhm. Also, und ich will da überhaupt kein, ich glaube, das Totschlagargument, und deswegen verstehe ich auch jeden, der da sagt, ich boykottiere das oder ich mache da nicht mit, weil es wäre kein Problem für die FIFA gewesen, in ihre umfassenden Anforderungskataloge einfach mal reinzuschreiben und über allem steht, dieses Land, was jetzt den Zuschlag bekommt, muss sich auch im Sinne einer Menschenrechtscharta irgendeiner Form verpflichten. Weil ich kenne solche Kataloge, da steht sogar drin, wie viele Toiletten pro Besucher im Stadion sein müssen und wie diese Toiletten gestaltet sein müssen und wie groß sie sein. Also insofern, das wird alles gefordert von den Ausrichterländern und solche Sachen werden eben vernachlässigt. Und das ist furchtbar tragisch, um jetzt festzustellen, dass irgendwie zwischen 6.000 und 15.000 Menschen auf den Stadionbaustellen gestorben sind. Das ist ein Totschlagargument, so schlimm das klingt. Ich glaube dafür, dass man auch vollkommen zu Recht dieses Turnier boykottieren kann.
Ja, das wäre meine Frage gewesen. Also wie viele Leute sind von euch vor Ort aus der F1-Redaktion? Weißt du es aus dem Kopf?
Eine Person.
Du hast die Ehre.
Ja, das kommt ja noch dazu, dass die Kosten inzwischen enorm sind. Jeder weiß, dass es guten Journalismus zu machen viel Geld kostet und Geld im Überfluss nicht mehr vorhanden ist. Insofern ist das aus der Freunde-Redaktion immer ein Zuschlag für ein bis zwei Personen. Und in diesem Falle, auch das ist eigentlich eine skandalöse Geschichte, weil wir bewegen uns in einer Stadt, die ist ungefähr einwohnermäßig so groß wie Berlin, also 3 Millionen Einwohner. Und auf sämtlichen Unterbringungen sitzt die FIFA und kann die Preise fordern, die sie will. Also das kommt hier diesmal auch noch dazu. Das ist auch eine Situation, die ich vorher noch nicht kannte. Also ich habe noch nie sozusagen ein Hotel buchen müssen über die FIFA direkt. Da blieb mir nichts anderes übrig, wenn ich vor Ort sein wollte.
Hm. Krass. Ja. Und ihr beschreibt ja auch in der Sonderausgabe, dass manche von euch aus der Redaktion es gar nicht schauen werden, ne? Also beziehungsweise sich sagen, okay, bewusst auch mit anderen Themen beschäftigen während des Turniers und so. Das heißt, es gibt auch Leute, die bei euch sagen, nee, hab ich echt gar keinen Bock drauf irgendwie.
Habe ich anfänglich schon gesagt. Also wir haben gerungen. Und es gab auch Leute, die ganz klares Votum dafür ausgesprochen haben, lass es uns vergessen, lass uns eine Alternativveranstaltung machen. Es gibt ja jetzt auch, habe ich gehört, Kneipen, die also während der WM bewusst andere fußballerisch ausgerichtete Veranstaltungen machen wollen, ob das alte Spiele zeigen ist oder, weiß ich nicht, Kneipenquizze zum Thema Fußball oder was auch immer. Das finde ich vollkommen legitim und insofern... Auch das ist ja interessant. Also auch das ist ja etwas, was wir dann in der Retrospektive als Chronisten dieser Weltmeisterschaft dann eben auch mitbekommen werden und über das wir dann in Zukunft sprechen können. Weil wir sammeln hier ja auch Wissen an. Wenn ich nach Katar fahre, kann ich in 10 Jahren mit dir darüber widersprechen. Und dann kann ich dir sagen, aus meiner Sicht ist das in der Phalanx der Turniere, Deutschland, Südafrika, Brasilien, Russland, ist das eben nochmal ein ganz besonderes Turnier gewesen. Nicht nur aufgrund dieser Begleiterscheinungen, sondern eben auch aus Gründen, die da passiert sind.
Ja. Russland fiel jetzt ja schon häufiger auch und es gibt ja auch, also ihr habt glaube ich sogar in dem Sonderheft auch nochmal eine Geschichte darüber, über Newcastle und den Einstieg der Saudis da und so und wie das da von den Fans so gefeiert wird und dann von den anderen Fans begleitet wird dann in der Premier League. Das heißt, es gibt ja auch andere Länder, die, du hast es auch schon gesagt, die irgendwie menschenrechtlich zweifelhafte Bedingungen haben. Russland ist jetzt natürlich jetzt nochmal ein ganz anderes Licht, aber WM 2018, ich war damals selber auch vor Ort in Kaliningrad, Nigeria gegen Kroatien, legendäres Vorrundenspiel, immer in den späteren Finalisten gesehen. Aber auch da, wir haben dann vorher mit Wladimir Kaminer gesprochen, das alles ein bisschen auch mal die russische, also auch wirklich kritische Fragen aufgeworfen, ne? Weil der auch da schon Menschenrechte natürlich in Russland nicht so viel wert waren und jetzt noch viel weniger. Habt ihr euch damals auch so große Gedanken gemacht oder sagst du auch, das war noch eine andere Situation, da haben wir ehrlich gesagt auch gesagt, oder das war einfach nicht so präsent vielleicht auch?
Konkret Russland?
Ja.
Also über die Menschenrechtssituation in Russland haben wir definitiv nicht ansatzweise so viel gesprochen wie jetzt in Katar. Das ist unbestreitbar. Ich erinnere mich aber, dass wir eigentlich seit 2010 im Vorfeld immer sehr kritisch auf die Begleitumstände der Turniere geschaut haben. Also ich kann mich erinnern, 2010, dass ich vor dem Turnier noch einen ausführlichen Artikel im Spiegel las, wo der Autor schrieb, also wer da nicht hin muss, der sollte lieber zu Hause bleiben, weil das ist so derartig gefährlich und da sterben jedes Jahr 100.000 Menschen durch irgendwelche Shootouts in den Townships und so weiter. 2014 hat man natürlich über diese Stadienbauten im Dschungel in Manaus gesprochen und den ökologischen Wahnsinn. Ich glaube, das war damals auch ein sehr, sehr teures Turnier, da hat man auch viel über das Geld schon gesprochen, was ja heute vollkommen aus den Angeln geraten ist durch diese immensen Summen, die da in Katar verballert worden sind. Ich glaube, das sind ja alles Turniere, die auch ein Stück weit in Schwellenländern stattfinden, weil sich die Industrienationen ja kaum noch dazu bereit erklären können, die Turniere veranstalten zu wollen, weil letztendlich auch das der Bevölkerung nicht mehr zu vermitteln ist. Deswegen gehen natürlich auch die großen Sportverbände immer mehr in diese Bereiche und machen das, stellen das dann immer der Welt gegenüber so unter dem Deckelmännchen da. Ja, der Fußball muss ja sozusagen auch die Welt urbar machen und so. Aber ich glaube, am Ende des Tages geht es auch darum, dass da das Geld noch abzuholen ist, was man eben in Ländern wie in mitteleuropäischen Ländern nicht mehr bekommt. Und ich glaube, diese Diskussion wird noch weitergehen. Also dieses Turnier wird dann irgendwann vorbei sein. Man wird darüber nachdenken, soll man sowas in Zukunft nochmal in so einen Zwergstaat vergeben? Und ich glaube, da wird eine klare, der dazu noch eben sozusagen eine ganz spezielle Einstellung gegenüber Menschenrechten hat. Ich glaube, da wird eine klare Antwort sein, nein, das wird nicht nochmal vorkommen, da bin ich mir relativ sicher. Aber in 4 Jahren werden wir wieder eine Diskussion haben und da werden die Leute auch sagen, ja okay, es findet ein Turnier in den USA statt, aber es findet ja auch in Mexiko statt. Auch da wird es sicherlich wieder Dinge geben, über die man sprechen kann, weil auch da geht es um Korruption, da geht es um Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort. Da sind wir bei vielen Dingen, die wir jetzt auch schon diskutieren. Damit will ich aber nichts entschuldigen, was jetzt in Katar passiert und was vollkommen zu Recht in jedem Gespräch über dieses Turnier auch angesprochen werden muss, in der Hoffnung, weil die habe ich dann tatsächlich wirklich, dass sich doch ein bisschen was verändert, weil auch das ist ja Teil der Geschichte, dass man sagt, es gibt eingeschränkte Pressefreiheit. Aber es gibt auch ein paar Dinge, die hoffnungsvoll stimmen, sagen Experten. Ich gebe da nur wieder, was ich gelesen habe. Und insofern ist ja die Hoffnung, dass sich vielleicht die Dinge, die wir hier immer noch gemeinhin für selbstverständlich halten, die wir aber auch erst lernen mussten, dass die sich da auch in Zukunft entsprechend verändern. Mhm. Also ich bin eigentlich der Überzeugung, ich denke mal über, fahre ich jetzt eigentlich nach Berlin 1936? Mhm. Ist für mich eine Frage, die ich mir gestellt habe. Also fahre ich zu einem Turnier, was für 4 Wochen sich von seiner besten Seite zeigt und wo hinterher sozusagen die harte Hand wieder regiert. Und nach allem, was ich gelesen habe, glaube ich, Gott sei Dank, so schlimm ist es nicht. Mhm. Es ist ein Land, was die Kritik zumindest wahrnimmt, ob sie akzeptiert und daraus seine Schlüsse zieht, das weiß ich nicht. Aber es ist auch ein Land, was sich in einer speziellen Gemengelage oder einer Situation befindet zwischen dem Iran, zwischen Saudi-Arabien, was natürlich auch in einem ganz anderen Gefühl von Sicherheit lebt, als wir das Gott sei Dank in Mitteleuropa haben. Und ich glaube, auch das muss man nur als Hintergrund sehen. Und dann, auch damit ist nicht zu entschuldigen, das ist mir vollkommen klar. Ich fange an rumzueiern, ich merke schon. Aber trotz allem glaube ich, wir können nicht immer nur unsere Maßstäbe 1:1 so anlegen, wie sie in Mitteleuropa sind, auf andere Länder.
Ja, ich habe auch mit Ronny Blaschke gesprochen, ich weiß nicht, ob du den kennst, auch ein Journalistenkollege, der sich auch sehr viel mit Katar auseinandergesetzt hat und so, der ähnlich auch so ein Bild entworfen hat, der auch ganz klar sagt, ne, das ist, alle Kritikpunkte sind völlig berechtigt und so, und trotz dessen erkennt man aber auch, dass sich im Land gewisse Sachen verbessern, zum Glück, also dass auch wirklich die Kritik offenbar ankommt und die Arbeiterrechte gestärkt wurden, ne? Es gibt immer natürlich noch Missstände und so, und immer noch auch vor kurzem auch wieder eine Geschichte, glaube ich, im WDR dazu, die gezeigt hat, dass dann eben nicht alles natürlich in Butter ist, aber dass gewisse Sachen sich schon verbessern, so was er.
Ja. Das zog mich aus dem Artikel, unter anderem von Ronny Blaschke in der neuesten Ausgabe des Journalisten, wo er eben darüber berichtet, dass bei unliebsamen Journalisten Verfolgungsjagd nur das Gefühl erzeugt wurde, wir beobachten euch, wir wissen darüber, dass ich habe auch diese Apps die muss ich haben, um in das Land überhaupt einzureisen, wo ich getrackt werden kann. Mhm. Das ist mir alles klar. Bloß ich sehe es so, wenn ich da hinfahre und praktisch für meine Berichterstattung dann eben schlecht behandelt würde, dass man mir vielleicht auch sogar irgendwie die Lizenz entzieht, ich hoffe, dass nicht Schlimmeres passiert, aber dass irgendetwas passiert, dann ist auch das Teil der Geschichte. Mhm. Auch das muss ich erleben. Und wie ich da sozusagen auch mal die Lösung, die Ableitung finde, um mich in so einer Situation zurechtfinden, das gehört, finde ich, zu meinem Beruf dazu.
Mhm. Total. Ich gucke nochmal auf meinen schlauen Zettel. Wir haben ja echt viele spannende Aspekte jetzt hier schon abgedeckt. Schweini und Poldi spielen ja auch eine Rolle in dem Heft, also die sozusagen so ein bisschen jetzt auch in die Kerbe hauen, komm, so schlimm ist das alles gar nicht und so, und so jedes Turnier wird irgendwie Aspekte haben, die wir kritisieren werden, und sehr relativierend auftreten teilweise. Hast du das Gefühl, dass die Kritik, oder siehst du die Gefahr, dass die Kritik zu sehr verstummen könnte, auch in weiterem Vorlauf zur WM dann auch und während der WM auch? Weil dann doch irgendwie der Fußball wieder so im Fokus steht, dass alle irgendwie das so ein bisschen vergessen, in Anführungszeichen?
Glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die Fußballer, die Profifußballer und vor allen Dingen die ehemaligen Profifußballer natürlich, das ist gelernt, dass sie natürlich von sowas profitieren können. Sei es durch Werbeverträge, sei es durch ihr Auftreten in den Medien und so weiter und so fort. Dass sie die sich nicht den Kopf dazu machen, ich will nicht sagen, das läuft bei mir unter mildernden Umständen, aber ich erwarte das von denen auch nicht, weil wir sehen ja, dass selbst jemand wie Oliver Bierhoff es lange nicht geschafft hat, sich darüber Gedanken zu machen, und erst jetzt langsam, nachdem ihn viele Medien darauf angesprochen haben, nachdem er sich mit einigen Aussagen auch in die Nesseln gesetzt hat, jetzt auf die Trichter kommt, hey, wir müssen uns da möglicherweise etwas anders darstellen. Da bin ich sehr gespannt, das ist für mich auch eine Begleiterscheinung dieses Turniers, wie werden die Protagonisten diese Bühne nutzen, um in irgendeiner Form darauf hinzuweisen. Ja, also nur in dieser Form immer wieder daran zu erinnern, es gibt hier Sachen, mit denen sind wir nicht einverstanden. Und das kann man ja auch so machen, dass es clever ist. Deswegen, also den Artikel, auf den du hier in unserem Magazin ansprichst, das ist ja eigentlich die lustige Geschichte, Abteilung lustig nennen wir das immer, wo der Kollege Philipp Köster eben mal darüber schreibt, wie eben in Werbeauftritten sie sich eben die angesprochenen Spieler eben zur WM positionieren. Das ist vollkommen klar, da machen die auch ein bisschen Geld damit. Ich habe zum Beispiel für diese Ausgabe auch ein Interview mit André Kamaric geführt, den ich auch darauf angesprochen habe. Am Rande, natürlich habe ich konkret erstmal über die sportliche Situation mit der kroatischen Nationalmannschaft gesprochen, aber ich habe ihn natürlich auch zur Menschenrechtssituation gesprochen. Er sagte, Leute, das interessiert bei uns in der Kabine niemanden. Ja, Fußballer fahren dahin als Sportler und das finde ich auch okay. Auch wenn man sich natürlich manchmal erhoffen würde, dass das ein bisschen mehr Tiefe hat. Aber ehrlich gesagt, ich arbeite schon so lange mit Fußballern, dass man diese Tiefe nicht erwarten kann, muss ich leider offen sagen, dass die sich sehr stark um sich selbst drehen, die meisten. Und dass klare Aussagen oder klare Haltungen natürlich auch in diesem Milieu nicht opportun sind und manchmal eben auch dazu führen, dass man so als Nestbeschmutzer gesehen wird. Deswegen finde ich auch, da muss man die Jungs dann eben auch so sehen, milderte Umstände, weil ihr seid in einer anderen Lage, als wir als Journalisten sind. Aber letztendlich ist es unsere Aufgabe als Medien, sie immer wieder daran zu erinnern, dass es kein normales Turnier ist.
Wäre ja auch eher die Rolle zum Beispiel vom DFB oder von, naja gut, FIFA kann man es nicht erwarten, aber sozusagen, dass der DFB kritischer damit umgeht und so weiter. Das wäre jetzt auch so eine Frage so Richtung Ausblick mal. Du hast schon, ne, wir haben die Chancen, die es vielleicht auch in sich birgt, besprochen. Glaubst du, dass der DFB und vielleicht sogar die FIFA sie auch nochmal nach dem Turnier kritisch hinterfragen werden und die Bedingungen, was so eine Vergabe angeht, aber auch generell, was so Stellenwert Menschenrechte und so weiter angeht, dass sie das in Zukunft verändern werden, ihre Einstellung dazu?
Ich glaube, dass es auf bestimmten Ebenen schon passiert. Ohne jetzt da konkrete Namen zu nennen, auch bei meinem Besuch im FIFA-Museum habe ich gemerkt, dass natürlich die Angestellten eines Unternehmens wie der FIFA nicht alle zufrieden sind mit dem, was da oben entschieden wird. Das ist doch klar. Also es sind ja immer noch denkende Menschen. Und ich glaube zum Beispiel, die Einführung dieser Menschenrechtskommission 2015 ist mit Sicherheit eine konkrete Reaktion auf die Kritik an der Vergabe nach Katar. Was so eine Kommission am Ende natürlich bringt und ob das dazu führt, dass man in Zukunft eben anders Turniere vergibt oder mit anderen Auflagenkatalogen, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, zumindest ist es ein Signal. Und dass auch in den letzten 12 Monaten beim DFB einiges passiert ist, auch mit verschiedenen runden Tischen und Kommissionen, die da eben also gegründet worden sind. Ich glaube, das zeigt auch, dass man das Problem zumindest verstanden hat. Entscheidend ist, welche Ableitung man bringt, dazu finden. Ich bin überzeugt, jetzt muss ich vorsichtig sein, aber doch, ich bin irgendwie überzeugt, dass die Diskussion, die jetzt ja auch in den 25 Tagen bis zum Turnier auch nochmal sich intensivieren werden und die auch wir als Elf Freunde über 10 Jahre, ich kann mich erinnern, wir haben vor 7, 8 Jahren mal eine Ausgabe gemacht mit den dümmsten Ideen des Fußballs. Und da war natürlich die Vergabe nach Katar schon auf Platz 1. Das ist ja logisch. Und dass auch die FIFA kapiert hat, dass sie es so nicht nochmal machen kann.
Schön, dass du die Tage bist, so wärm auswendig kannst, ich vorhin so rumgeschwommen habe, aber gut, da merkt man halt, wer sich hier wirklich mit Fußball tagtäglich auseinandersetzt. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, machen wir vielleicht so, was das angeht, kurz nach nochmal, wir müssen auch ein bisschen sportlich drauf schauen vielleicht am Ende. Ja, auch das ist ja irgendwie, du hast gesagt, das ist ja auch auch deine Einstellung, dein Job so ein bisschen und ich kann dich natürlich nicht entlassen ohne so ein paar Prognosen. Vielleicht fangen wir mal mit Deutschland an. Ist ja super schwer zu prognostizieren, wie das Team abschneiden wird. Du hast schon gesagt, es sind eben nicht mehr der Fußballstil, den wir in den großen Zeiten sozusagen 2014 zum Beispiel und so gewohnt waren. Wie schätzt du die Chancen ein von Deutschland? Glaubst du, der Titel ist drin, um auch mal so ein bisschen sportlicher zu werden?
Wir haben jetzt ja sehr ausführlich über was ganz anderes geredet, aber rein sportlich, wenn ich jetzt alles wegdrücke, über was wir in der letzten halben Stunde, dreiviertel Stunde gesprochen haben, wird das ein total spannendes, hochinteressantes Turnier, weil die Mannschaften, die Spieler sind nicht überspielt, weil wir mitten in der Saison sind. Eigentlich stehen die voll im Saft. Deswegen glaube ich, dass es hochklassig wird. Es gab, glaube ich, lange nicht mehr ein Turnier, wo so viele Mannschaften so Geheimfavoriten sind, ohne einen konkreten Favoriten. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass eine deutsche Mannschaft, wenn sie sich richtig zusammenfindet, sich vielleicht auch die entscheidenden Spieler nicht verletzen, durchaus wichtige Rolle spielen kann. Aus meiner Sicht kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es zum Titel reicht. Aber dadurch, dass das Turnier insgesamt so offen ist, können deutsche Mannschaften immer eine gute Rolle bei Turnieren spielen. Ich glaube, in engeren Favoritenkreis würde ich auf jeden Fall zählen Frankreich. England, da ist man ja immer unsicher, weil man hat das Gefühl, es ist einfach keine Turniermannschaft. Aber ansonsten würde ich sagen, von dem, wie die Mannschaft zusammengestellt ist, hat sie auch Chancen. Aber vielleicht sehen wir ja auch wirklich mal eine Mannschaft wie Kroatien ganz vorne, weil sie einfach erfahren ist, vom Grundgerüst schon seit Jahren steht und viele gute junge Spieler dazugekommen sind. Und sie sind sehr, sehr, sehr selbstbewusst. Mhm. Also insofern könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da eine Mannschaft ist, die man vielleicht momentan noch gar nicht auf dem Zettel hat.
Okay. Sportlich also alles sehr offen. Das heißt, einen Weltmeistertipp kann ich dir nicht entlocken. Du lässt noch einen Wagen. Oder hast du schon einen?
Ich habe es mir ich kann ich nicht sagen, weil ich habe mir den Turnierverlauf auch nicht angeguckt. Und da hängt es, glaube ich, wirklich dann immer an der Koron. Deswegen, ich könnte jetzt einfach mal sagen, guck mal auf Kroatien. Bin ich gespannt.
Okay, nehmen wir mit auf jeden Fall. Dann so aus deutscher Fansicht natürlich oder so Fan- und Mediensicht, zwei Spieler im Fokus, ob sie mitkommen sollen oder nicht. Mario Götze, soll er mit?
Ich habe journalistisch viele Geschichten mit Mario Götze gemacht, deswegen würde ich mich freuen, wenn er dabei wäre, weil das eine tolle Geschichte für den deutschen Fußball wäre. Weil ich glaube, bis vor 3 Monaten, 4 Monaten hätte niemand, aber auch niemand auf diesen Namen einen Pfennig gesetzt. Und er selbst mir vor ungefähr 1,5 Jahren in Eindhoven, also nicht, sage ich mal, der Top-Mannschaft in Europa, gesagt hat, ich möchte wieder Champions League spielen und ich möchte nochmal zurück in die Nationalmannschaft. Deswegen würde ich es mir wünschen.
Champions League hat ja schon mal geklappt auf jeden Fall, auch mit guten Auftritten auf jeden Fall. Und dann natürlich noch ein Spieler, das wird dich als HSV-Fan wahrscheinlich nicht so freuen, dass ich jetzt den Namen ins Spiel bringe, aber Niklas Füllkrug ist natürlich auch immer wieder
jetzt bist du mal Slapstick.
In der Debatte, ja, klar, dass da der HSV-Fan lacht natürlich läppisch auf, aber wir müssen den Namen kurz diskutieren, weil ne, er ist nun mal schon, wie man sagen würde, gut drauf, er ist on fire, er trifft. Meinst du, der Hansi nimmt ihn mit oder ist es denn doch wieder am Ende nur so ein Mediengespenst? Ich
weiß gar nicht, dass er in der ominösen 53er-Liste steht er da drauf.
Ich denke doch, ja.
Ja, dann von mir aus gerne. Also ich stehe ja auf diese Fußballatzen, sagt man, glaube ich, im Allgemeinen. Also wenn der Matchwinner wäre und Deutschland ins Finale köpft, das wäre natürlich der Hammer. Also gerne, auch eine tolle Geschichte.
Die du dann schreiben könntest. Vielen Dank fürs Interview, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke dir.
Vielen Dank.